Und dann gibt es wieder diese Wochen, wo wir denken, wo steht uns der Kopf? Und es ist eigentlich nichts passiert. Keine großen Veranstaltungen, kein Training, gar nichts und trotzdem Stress ohne Ende. Kennt ihr das? Laufen gehen oder Bestzeit Podcast hören von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, one of these weeks, ne? One of these days. Wir sind heute beide irgendwie hier zu dem Podcast gehetzt und heute ist der 1.6. Heute ist der Tag des Laufens. Zum ersten Mal in Deutschland. Ja, Running Day gibt es schon seit, weiß nicht, 10 Jahren oder so in den USA und in vielen anderen Ländern, glaube ich, auch. Aber heute erste Mal. Warst du denn schon laufen überhaupt?
Ja, Ralf, ich bin noch back hier im Running Game endlich. Tatsächlich habe ich mich heute, und deswegen war heute auch ein halbwegs voller Tag, heute habe ich mich von Felix, ne, den ja viele von euch hier auch kennen und auch seinen Marathon in Boston verfolgt haben, habe ich mich heute Morgen mal ein bisschen fertig machen lassen. Felix würde jetzt natürlich sofort widersprechen und sagen, nee, ich habe ihn fertig gemacht. Aber ich sag mal so, mit meiner aktuellen Verfassung, ich möchte kurz daran erinnern, letzten Dienstag die ersten 6,5 Kilometer laufen gewesen seit, ich glaube, 4 Wochen. Kann ich mich jetzt nicht beklagen mit der Fortschrittsrate. Ne? Wir waren heute Morgen 16 Kilometer laufen, 16,5 sogar fast. Und auch tatsächlich nicht komplett flach. Also war jetzt ein vierer Schritt.
Andere sagen dazu Long Run.
Ja, vielleicht sagen andere auch Longrun dazu. Ich sag mal, 4er Schnitt war vor 4 Wochen echt ein sehr, sehr easy Dauerlauf. Aktuell muss ich sagen, bin ich ja schon ganz schön am Hecheln. Aber das ist ja auch normal und zeigt ja offensichtlich, dass ich auch nur ein Mensch bin. Wäre ja auch unfair, wenn bei mir nach 4 Wochen nicht irgendwie der Verfall einsetzen würde, wenn ich da einfach nichts machen, wäre es der falsche Ausdruck. Natürlich im Kraftraum haben wir sicherlich auch ein paar Defizite schon mal aufgearbeitet. Aber natürlich, wenn du 4 Wochen nicht läufst, dann merke auch ich das natürlich. Und war eine sehr schöne Runde mit Felix heute Morgen. Wir hatten sehr schönes Wetter. Es ist sehr schön, mit T-Shirt, kurze Hose laufen zu gehen und dann auf den Winzer Höhen so einen Ausblick über die Stadt Regensburg genießen zu können. Aber ich muss auch sagen, ich war ganz schön K.O. danach. Und dann ging der Tag eigentlich erst los. Ne? Weil dann hatten wir noch diverse Sachen zu besprechen beziehungsweise auch zu shooten. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, aber ich sag mal so, ihr solltet mal den Polar-Dach-Account, Dach für Deutschland, Österreich, Schweiz, abonnieren, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Oder wenn ihr natürlich Polar-User seid, wird das, glaube ich, ganz spannend, weil da wird die nächsten Wochen eigentlich eine ganz coole Aktion stattfinden, wo es sehr viel um Insights geht, ins Training natürlich, aber auch in Regeneration, in Foam Rolling und solche Sachen, Mobility. Also ich glaube, das wird eine ganz geile Sache und da werde auch ich ein bisschen was aus meinem Alltag mit euch teilen. Insofern das gerne schon mal abonnieren und dann schauen wir mal, wann das alles dann online gehen wird.
Ich habe jetzt gedacht Hollywood oder ich muss jetzt auf die großen Filmfestivals oder...
Darauf warte ich noch, ne, dass ich gecastet werde, aber ich weiß nicht, ob das noch passieren wird.
Ja. Sag mal noch was anderes. Wie ist denn der Schmerzzustand beim Laufen? Also der normale Vernichtungsschmerz oder...
Ja. Vernichtungsschmerz 100%. Also es gibt keinen Muskel, der sich momentan nicht absolut beschissen anfühlt, um ehrlich zu sein. Aber man muss ja auch das Positive sehen. Also ich komme, sag ich mal, morgens aus dem Bett wie so ein alter Mann, weil ich Muskelkater...
Jetzt schon wieder auf alte Männer schimpfen.
Ja, oder vielleicht auch einfach wie ein 34,5-jähriger Mann, der einfach komplett, wie soll ich sagen... Beat up ist. Also das Problem ist, wir geben im Kraftraum schon Gas, was auch aktuell in der Phase jetzt sicherlich Sinn macht. Das heißt aber, wenn wir dann eine intensive Session haben, wie zum Beispiel gestern, dann war es heute, ich muss mal überlegen, was war heute alles scheiße? Es war untere Rücken, war nicht so toll. Hamstrings waren ziemlich zu. Wir haben gestern sehr krasse Hamstring-Übungen gemacht. Ich habe leider vergessen, die zu filmen. Ich glaube, die wären auch auf Instagram interessant gewesen. Kannte ich so auch noch nicht. Haben sich währenddessen schon nicht so geil angefühlt, aber ich muss sagen, heute Morgen aufstehen war die Hölle. Bauchmuskel merke ich auch ganz gut von gestern noch. Und dann in Kombination mit wieder mal eine Stunde laufen. Ich weiß, das klingt jetzt relativ banal, eine Stunde laufen, aber wenn du halt irgendwie 4 Wochen nicht laufen warst, jetzt eine Stunde zu laufen, auch ich kriege Muskelkater. In ganz normalen Beinen, Muskeln wie vorne Oberschenkel, wie Wade. Also ich bin ab und an schon darauf angesprochen worden, so sinngemäß, naja, wegen des Talents und sowas, ihr habt ja nie Muskelkater, ihr spürt das ja nicht wie wir. Da muss ich ganz heftig widersprechen, Leute. Also ich meine, wenn ich 4 Wochen nicht laufen kann, dann fühle auch ich mich wie der erste Mensch, wenn ich wieder anfange zu laufen. Vielleicht nicht unbedingt konditionell, das verliert man jetzt nicht sofort komplett. Aber ich glaube, ich bin heute Morgen, klar, war jetzt auch nicht ganz flach, Klar war, auch wenn man einen Vierer-Schnitt läuft, natürlich auch ein paar Kilometer dabei, die schon ein bisschen schneller waren. Aber ich glaube, das Ganze war irgendwie im Bereich von 155 Puls-Durchschnitt und so. Und wenn du dann überlegst, dass du vor 4 Wochen in Hamburg zumindest mal bis Kilometer 30 3:06 im Schnitt gelaufen bist, bei 100, weiß ich nicht, was war das, 63, 65, da denkt man sich schon, verdammte Scheiße, was ist in den 4 Wochen passiert?
155 ist mein Maximalpuls, ey.
Ja gut, da wollen wir jetzt nicht weiter. Ich will jetzt nicht Felix hier irgendwie exposen, aber ich sag mal so, 155 Maximalpulsreife ist sehr niedrig. Ich sag mal so, Felix hatte heute bei seinem Lauf ein bisschen höher auf jeden Fall.
Na ja, gut, aber du weißt ja, das nimmt ja mit zunehmendem Alter, nimmt ja die Max-Heartrate ab. Ja,
stimmt.
Also es ist nicht 155, sondern irgendwie 175. Aber ich kann jetzt nicht mehr über 200, das schaffe ich nicht mehr. Ne?
Ja, also das glaube ich jetzt auch schon. Den Eindruck hatte ich schon vor, ich würde schon sagen, so vor...
Schon bevor du 30 warst.
Wirklich, bevor ich 30 war, weil ich habe wirklich den Eindruck, aber das ist ja jetzt nicht nur, also da muss man jetzt wirklich nochmal einhaken und sagen, also euer Maximalpuls hat jetzt nicht zwangsläufig was mit eurer Leistungsfähigkeit zu tun. Es ist auch einfach so, je nachdem, wann ihr begonnen habt mit Ausdauersport, bei mir war es ja damals relativ spät erst nach diesen überstandenen Wachstumsproblemen, so mit 17, 18 begonnen Ausdauersport. Natürlich konnte ich mit Anfang 20 irgendwie intensive Intervalle laufen und war dann richtig hoch, auch über 200 drin. Das ist ja bei mir jetzt nicht mehr der Fall. Also dadurch, dass du natürlich 10 Jahre exzessives Ausdauertraining, vor allem auch Marathontraining gemacht hast, das Herz wird größer und so weiter. Ich glaube, ich komme nicht mehr über 200. Also das ist, glaube ich, utopisch.
So, jetzt haben wir heute mal wieder eine Premiere. Ja, die 108. Folge, aber wir haben eine Premiere. Also erstens, ja, nochmal vielen Dank an eure ganzen Hinweise und an eure Gästewünsche und so weiter. Ja, und jetzt kommt mitten in unser Anfangsgespräch unser Gast rein, den ihr euch, und das waren einige, gewünscht haben. Philipp hatte das ja gestern schon in seiner Insta-Story annonciert, ja, dass einige diesen Herren gewählt haben. Wir lassen ihn sich jetzt noch erstmal ein bisschen eingrooven, ja, sagen schon mal, hi, geil, dass du dabei bist. Ja, wir verraten den Namen noch nicht, weil es wäre kein Teasing, obwohl Teasing ist auch Quatsch, ne?
Ich glaube, die Leute sehen das, wenn sie den Titel anschauen.
Wir nennen dich schon im Titel. Also ich bin mal wieder gedanklich ein bisschen verquer. Mein Tag war auch lang. Ne? Ich habe heute Morgen schon meinen Radsport-Podcast aufgenommen mit Sven Teutenberg. War auch eine ganz spannende Geschichte. Dann musste ich noch arbeiten, unglücklicherweise, und auf die A3. Ja, und das ist das Schlimmste am ganzen Tag, wie ihr euch vorstellen könnt, in der Rush-Hour auf der A3.
Ralf kommt aus Frankfurt, direkt ans Mikro hier. Also das war wirklich on point.
Ja. Aber dann sagen wir nochmal, welcome to the little show, Steffen. Ja, super, dass du also wirklich ja auf sehr short notice gesagt hast, ja, egal. Sag mal, und bist du nicht im Urlaub? Ich sehe da Regenjacke und Mütze und so
weiter. Interessanter Hintergrund auf jeden Fall bei Steffen.
Ja, der kommt jetzt. Ich bin hier auf dem Spielplatz und im Hintergrund.
Ja, das sind
Trampoline. Kamera wird mal dunkel. So.
Ja,
kann man das erkennen, wenn ich so zur Seite gehe?
Es sieht nach Bergen aus.
Da sind die Alpen.
Ah, die Alpen. Ich dachte, das wäre jetzt die Schleswige, wie heißt sie nochmal? Holsteiner Schweiz, ne?
Holsteinische Schweiz.
Ja, Holsteinische Schweiz, genau. Das ist mit dem Reden, das klappt schon auch nicht mehr. Die Alpen. Aber ich sehe auch Wolken im Alpenstau.
Ja, also wir haben hier sehr wechselhaftes Wetter. Morgens, vormittags schön Sonne, grandios, richtig warm und dann kommt so ein bisschen Regen und dann ist das nicht mehr ganz so, sagen wir so, ist anders. Also wir kommen klar damit.
Es ist schon mal sensationell, also dass Steffen heute, man muss wirklich sagen, extrem spontan dabei ist. Ich weiß, auch schon Ende letzten Jahres kamen schon einige Mails immer wieder rein, die sich Steffen als Gast gewünscht haben. Einerseits natürlich, weil Steffen, und da werden wir noch dazu kommen, natürlich ein exzellenter Hindernisläufer früher auch war, ne? Olympiateilnehmer und so weiter. Aber
mal, hast du dir jetzt ein Bier aufgemacht? Das ist jetzt ein bisschen gemein.
Ja, Steffen gönnt sich hier ein Bier
nicht mehr. Eisenhart ein helles auf, ey, das ist ja nicht zu fassen.
Sei ihm gegönnt, er ist ja auch im Urlaub.
Eines meiner Lieblingsbiere auch noch.
Steffen ist ja immer noch in der Laufszene sehr aktiv dabei. Viele von euch werden ihn auch regelmäßig in den großen City-Marathons in Deutschland sehen, wo er natürlich auch als Tempomacher immer noch sehr aktiv ist. Und Wir haben ja in der letzten Folge aufgefordert, wir würden gerne Themen- und Gästevorschläge von euch bekommen. Da haben sehr viele Leute geschrieben und mehrfach war Steffen nochmal dabei. Deswegen dachten wir, wir schreiben einfach mal gestern, ob Steffen Zeit und Lust hat. Und er hat nur ein Foto geschickt, das sah sehr nach Urlaub aus und meinte, wenn wir das mit dem Internet hinbekommen, super gerne. Also vielen Dank schon mal, Steffen, dass du jetzt heute ja super spontan quasi mit dabei bist und deinen Urlaub ja auch ein bisschen unterbrichst. Ich hoffe, Svenja ist nicht böse, aber dass ihr jetzt heute kein Candlelight-Dinner habt, so, aber
auch jetzt gerade war es eher etwas schwierig, Kinder zu duschen und die Dür aus dem Heuboden zu holen und in die Düssel zu stecken und noch ein Brot zu schmieren und alles, deswegen meine kleine Verspätung, aber haben wir alles hingekriegt.
Ja, ja, sensationell. Ne? Also auch wenn vielleicht die Qualität jetzt nicht immer so super ist, aber das ist schon mal großartig, dass du das möglich gemacht hast. Ich habe mir als Vorbereitung auf heute tatsächlich noch mal ein paar alte Hindernisrennen von dir angeguckt, ja, die ich noch hatte. Da waren ein paar sehr, sehr schöne Dinge dabei. Ja, das Einzige, was ich nicht mehr gefunden habe, ist vielleicht auch besser so, war der Crash in Daegu bei der WM. Ja, das. Aber wie gesagt, das ist eine der Dinge, das ist ja so
ein paar Crashs, das gehört ja zum Hindernis dazu.
Das gehört irgendwie dazu, aber irgendwie ist es halt dann ja am Ende doch fast schade, dass solche Sachen dann fast stärker in Erinnerung bleiben als deine Superläufe, ja. Also sehen wir mal Team-EM, ja, da hast du ja, glaube ich, so mit deine besten Läufe gemacht, würde ich sagen, oder?
Absolut. Das waren ja eher taktisch geprägte Läufe und irgendwie habe ich mich da so gut verhalten und die anderen waren noch nicht so gut in Form oder haben nicht ihre Besten geschickt, wie auch immer. Auf jeden Fall konnte ich da zweimal einen zweiten Platz erreichen und wirklich um Sieg mitkämpfen. Und das solche Erlebnisse bleiben natürlich total in einem haften, erst recht jetzt, wo ich so ein bisschen Abstand habe. Letztens erst wieder passiert, kam ich am Abend irgendwie da drauf, mich selber zu googeln bei YouTube und diverse Videos anzugucken und wie du schon sagst, so Stockholm oder so, sich dann da das Video nochmal anzugucken und dann denkst du auf einmal so, wow, ist das also total irre Gefühle.
Also du warst ja nicht nur bei EMs, bei WMs, sondern auch bei Olympia und du warst immerhin Fünfter bei den Europameisterschaften, also jetzt nicht bei der Team-EM, sondern im Einzel. Das ist ja schon richtig hohe Qualität im Laufen logischerweise. Philipp sagt ja immer noch so ein bisschen romantisch verklärt, ja, damals auf der Bahn, das war schon der geile Scheiß. Siehst du das heute im Rückblick auch ein bisschen so? Philipp nickt ganz heftig.
Ja, es sind halt komplett zwei andere Welten, keine Frage. Und das eine, das ist da so, wie wir ja groß geworden sind. Ich ja noch mehr als Philipp, also wirklich von der Jugendleichtathletik, die ganz klassische Ausbildung über einen Blockwettkampf und Leichtathletik, so wie wir sie kennen, in jeglicher ursprünglichen Form und dann natürlich auch dieses, ja, ich sag mal, viel komplexere Training, weil das, was ich ja gemacht habe und Philipp am Anfang, das, ich sag mal, Mittelstreckentraining, ist ja eigentlich viel, viel, viel komplexer als ein Ausdauertraining. Ausdauertraining ist relativ simpel, sehr, sehr wissenschaftlich und klar, der eine Typ macht es ein bisschen so und der andere so und der eine kommt damit besser zurecht und der andere damit, aber das andere ist natürlich schon abgefahren. Und wie Philipp schon sagt, geiler Scheiß. Also merke ich nach wie vor auch noch, wenn ich jetzt so mal auf die Bahn gehe und nochmal ja tatsächlich Spikes anziehe und ein bisschen baller, das ist halt einfach was ganz anderes und das geht einem das Herz auf.
Ja, diese romantische Verklärung ist euch beiden anzusehen, ja.
Es liegt auch ein bisschen daran, und ich glaube, das hat Steffen auch ganz gut rausgestellt, man ist so groß geworden. Also klar, bei mir gab es ein paar Schwierigkeiten in der Jugendphase aufgrund der Wachstumsgeschichten, dass ich ein bisschen später erst so richtig dazu kam, Ende Jugend A leider erst. Also mir fehlt da so ein bisschen was von diesem U18-Bereich eigentlich. Nichtsdestotrotz ist es so, ich glaube, es fängt ja niemand an, Marathon zu laufen. Also in unserer Welt, sage ich jetzt mal, sondern jeder fängt mal an über diese Leichtathletik-Schiene. Du wirst in einem Stadion groß. Du wirst vielleicht bei mir, in meinem Fall Sindelfingen, du wirst auch im Winter im Glaspalast groß. Allein dieser Geruch reinzugehen, dieses nach Tartan riechen, das erinnert einen direkt an die Kindheit, wenn du da wieder rankommst. Oder im Sommer, wenn diese Bahn aufgeheizt ist so richtig. Und das ist ja das Schöne auch, dass man sich damit auch an seine Kindheit und Jugendphasen so zurückerinnert. Und zwar auf eine sehr schöne Art und Weise natürlich. Weil so sind wir groß geworden. Das war die Zeit noch, wo du einfach auch sehr schnell Verbesserungen gesehen hast, wenn du fleißig trainiert hast. Wo man vielleicht seine ersten Erfahrungen gemacht hat auf verschiedenen Leveln. Ne? Erstmal vielleicht deutsche Meisterschaften im Jugendbereich, dann irgendwie vielleicht auch mal erstmal ein internationales Trikot, also internationale Meisterschaft mit einem deutschen Nationaltrikot bestreiten dürfen. Und ich glaube, deshalb hat man das einfach so gut auch in Erinnerung. Und es war im weitesten Sinn auch eine sehr unbeschwerte Zeit damals, auch einfach noch nicht mit so viel Druck. Den Druck, den hat man sich vielleicht selber gemacht. Aber das war eine geile Zeit, auch wo man sehr viele Leute einfach zu der Zeit noch kennengelernt hat. Ich glaube auch, also mein Steffen ist ein bisschen älter als ich, aber wir haben uns ja auch über so die klassischen Kaderlehrgänge eigentlich kennengelernt. Irgendwann mal Saarbrücken, als es damals noch diese Saarbrücken-Lehrgänge gab, die überwiegend damals Werner Klein, glaube ich, eigentlich auch mit initiiert hat. Gibt es leider heute in der Form, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Fand ich aber eigentlich ganz cool, dass man damals auch so ein bisschen versucht hat, diese etablierten Athleten, also da gehören natürlich damals auch Jan Fitschen dazu und solche Leute, mit den eher jüngeren Athleten in so einem Auftaktlehrgang zusammenzubringen. Und das war schon eine coole Zeit auf jeden Fall.
Kann ich nur bestätigen, ist halt irgendwie anders gewesen, wie du schon sagst, die normalen Strukturen auch im Kader deutschlandweit. Jetzt ist das irgendwie ja einfach ein bisschen anders, ein bisschen, weiß ich nicht, ob individueller, aber halt einfach anders. Und gerade da, wo du ja jetzt drin steckst, was ich auch noch so mitkriege, das ist ja eben, sag ich mal, die verschiedenen Trainingsgruppen, die Langstreckengruppen, die dann eben auch anders als früher, gab es auch schon, aber viel, viel mehr darauf konzentriert sind, ihr Höhentrainingslager zu machen. Mhm. Und das geht halt nicht in Saarbrücken.
Das stimmt. Das war auch wellig in Saarbrücken, aber als Höhentraining geht es noch nicht durch.
Ne? Da muss man dazu sagen, dass Steffen nicht nur ein exzellenter Hindernisläufer war, sondern wie so oft sind exzellente Hindernisläufer auch in aller Regel sehr, sehr gute Crossläufer, weil die natürlich eine andere Art von Kraft auch mitbringen, die du natürlich fürs Hindernislaufen brauchst. Also Technik schadet auch nicht, aber es schadet auch nicht, dass man ein bisschen Kraft mitbringt. In dem Fall sind die dann auch in der Regel sehr gute Crossläufer. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass mit Steffen immer interessant war, Dauerläufe zu machen, vor allem in Saarbrücken, weil jetzt werden sich die Leute erinnern, das werden jetzt ganz, ganz wenige nur sein, wahrscheinlich, die hier zuhören und irgendein Gefühl haben, wie es ist, um die Hermann-Neuberger Sportschule rumzulaufen. Ich glaube, diese schwarze Runde war diese längste Runde, meine ich, und die waren auch immer mit gut Höhenmeter versehen. Und ja, da gab es jetzt nicht so viele Leute, die üblicherweise mit Steffen da Dauerläufe gemacht haben.
Mensch, bist du auch nicht so häufig mit mir zusammen gelaufen, denn es gibt
nee, mit dir zusammen losgelaufen.
Deutlich mehr als nur die schwarze Runde.
Ja.
Also man kann die Straße auch noch kreuzen und nicht ausgeschilderte Wege dort laufen.
Ja.
Und klar, das ist anders.
Wisst ihr was? Ich habe da sogar schon Wettkampf gemacht.
In Saarbrücken? Ja. In diesem Stadion?
Nicht in dem Stadion. Da auf der Runde.
Auf der Runde.
Wie kam das? Was war das für ein Wettkampf?
Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es war sogar ein Silvesterlauf. Oder sowas Ähnliches. Ja, meine Schwiegermutter wohnt ja in St. Ingbert, also eigentlich in Hassel, aber in St. Ingbert in der Nähe von Saarbrücken. Und meine Frau ist
da über den Berg rüber.
Da immer geschwommen. Ja, und dann waren wir irgendwie, ich bin nicht mal ganz sicher, ob es wirklich Silvesterlauf war oder irgendwie davor. Jedenfalls waren wir da und haben dann gesagt, komm, jetzt laufen wir da einfach mit. Naja, und was soll ich sagen? Also für mich Flachland-Tiroler war das schon ganz schön bergig. Also bergig, nicht wellig.
Naja, für mich auch, definitiv. Kraftausdauer, richtig. Lange, steile Anstiege.
Das stimmt. Dann wäre jetzt aber wahrscheinlich ja die Frage für die Leute, die vielleicht wissen, wo du ursprünglich herkommst. Man muss dazu sagen, Steffen ist, kann man glaube ich ja mit Fug und Recht als nordlich bezeichnen. Er kommt aus Kiel. Du bist glaube ich auch dein ganzes Leben für Kiel gestartet, meine ich.
Würde ich sagen, sehr standorttreu.
Genau. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass man da wahnsinnig viele Höhenmeter machen kann. Nichtsdestotrotz bist du ja ein wirklich starker, also auch was so Berg-Cross-Geschichten und natürlich sowieso die Hindernisse anbelangt, sehr starker Athlet gewesen. Wie würdest du das erklären? Habt ihr da sehr spezifisch irgendwie trainiert im Kraftraum oder hattest du das einfach so in den Genen?
Sowohl als auch. Also erstmal muss man zur Topografie Schleswig-Holsteins sagen, dass die Westküste, sprich Nordsee, wirklich flaches Land ist, so nach dem Motto, wer kommt morgen zum Kaffee, das kannst du jetzt schon sehen. Und die Ostküste, das östliche Hügelland, geprägt durch die Steinzeit, durch die Eiszeit, Entschuldigung, etwas welliger ist. Natürlich nicht vergleichbar mit irgendwo, wo man sagt, hügelig oder bergig, aber einfach wellig. Das heißt, ja, in Höhenmetern ausgedrückt, also nicht schwer zu sagen, ob die Höhenmesser alles so funktionieren, wenn ich 100 Kilometer Fahrrad fahre, gehe, kann man schon 1000 Höhenmeter machen, ohne dass man jetzt richtig Berge fährt. Aber es ist halt nie so richtig flach. Und bei uns kann man, wenn man nicht direkt am Nord-Ostsee-Kanal oder direkt an der an der Promenade irgendwo läuft, auch nicht komplett flach laufen. Das ist halt immer wellig, immer abwechslungsreich. Das ist ja das, was den Cross so ausmacht, der Rhythmuswechsel, eben auch der Hindernislauf. Ne? Das ist, durch den Wald laufe, gibt es keinen geraden Weg, sondern den Weg muss ich mir mehr oder weniger suchen oder so irgendwelche Trampelpfade. Und dann, ja, dann sozusagen das im täglichen Training, das ist das eine. Und das andere, wie du schon sagst, wenn man Spezifik eben da irgendwie besser werden will, dann macht man natürlich, sucht man sich solche Geländepunkte natürlich mehr, um auch ja, da ganz speziell zu üben. Also da erinnere ich mich nochmal an ein Cross-Training meines Trainers, der dann da ganz findig war. Kann ich einmal ganz kurz erzählen. Wir haben in Kiel ein ganz großes, großes Sportfeld. Wenn man das einmal umrundet, sind das etwas über oder gute 2 Kilometer. Darauf ist auch so eine Pferdelaufbahn, also quasi tiefer Sand. Und entlang dieser Bahn sind wir dann immer gelaufen. Quasi mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite, mal in dieser Rinne, mal durch den Sand und mal gekreuzt. Und nun war es aber so, dass zu der Zeit sehr viel geregnet hatte. Das heißt, an einigen Stellen hat er uns tatsächlich dann da so durchgescheucht, lauft mal hier durch. So, das war dann halt so wadetief durchs Wasser. Und an anderen Stellen haben wir uns dann selber sozusagen unseren Graben gelaufen, weil er dann irgendwie so ein Zickzack-Kurvenparcours da abgesteckt hatte, so ein paar Stöcke rein, wo wir dann rumlaufen mussten und es so weich und matschig war, und die ganze Zeit auch noch geregnet hat während des Trainings, dass wir quasi selber eine Rinne gelaufen haben mit den Jungs, in der sich das Wasser gesammelt hat und dann sozusagen und durch unseren eigenen Graben gelaufen sind. So wie damals, ganz, ganz früher bei diesen zwei wirklich, ich sag mal, epischen Austragungen des Crosslauf, der Crosslauf-DM in Regensburg.
Ah, ja, 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 ja.
Die eine mit Schnee und Eis.
Regensburg heißt ja schon so. Also was habt
ihr? Ja, richtig. Genau. Die eine war mehr Schnee und Eis.
An die erinnere ich mich noch. Schnee und Eis war auch...
ein oder zwei Jahre davor sehr, sehr super tief und matschig, wo diverse Schuhe dann auch tatsächlich auf der Strecke blieben.
Verloren gingen.
Naja, und daran angelehnt haben wir dann eben auch bei uns, quasi mit 0 Höhenmetern, aber einfach ein unfassbares kraftausdauerspezifisches Training gemacht. Und ja, sowas macht man nicht ganz so häufig, aber der Findigkeit des Trainers sind da ja natürlich keine Grenzen gesetzt.
Sag mal, jetzt ist das ja mit dem Hindernislauf so ein bisschen wie bei mir mit dem Hürdenlaufen. Da sind die Hürden noch ein bisschen höher gewesen, aber ja in der Jugendzeit. Das ist ja kein Lifetime-Sport, ne? Oder machst du hin und wieder noch so einen Quatsch und läufst über Hindernisse oder über den Wassergraben?
Aber wie du schon sagst, Hindernis und Hürden, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, ne?
Ja, ja klar, aber die einen Dinger stehen und die anderen fallen um.
Richtig.
da fällst du um. Ich könnte zu Hause kurz überlegen, welche wohl umfallen.
Ja. Genau, also das ist tatsächlich sehr spezifischer Leistungssport und ich hätte jetzt auch, klar juckt es irgendwie tief in mir immer mal so nach dem Motto, oh, kriege ich die 9 Minuten noch hin? Vielleicht baue ich es mir mal auf dem Platz einfach so auf, um einfach mal zu gucken. Aber so nach dem Motto, was habe ich denn davon? Und sozusagen bei seinen eigenen Bestzeiten so vergleichbar hinterherzulaufen, macht einen dann auch nicht glücklich.
Nee, das meine ich aber auch gar nicht, weil das ist ja klar, dass man sich dem Vergleich vielleicht auch gar nicht stellen sollte. Aber sagen wir mal so, eine Hürdenüberquerung oder jetzt auch eine saubere Hindernisüberquerung oder einen Wassergraben hat ja auch einen Bewegungsreiz, ja, oder auch eine, finde ich jetzt auch eine gewisse Eleganz. Ja, aber wenn man es kann, sieht das halt eigentlich auch ganz cool aus, ja. Und du hattest ja eigentlich auch eine wirklich sehr gute im Vergleich zu vielen anderen Läufern, sehr gute Hindernisüberquerung, ja. Wenn dich nicht gerade einer gestört oder geschubst oder sonst was hat. Steht dann so ein Hindernis da und du denkst, oder was weiß ich, jetzt auf dem Campingplatz ein Zäunchen und du denkst, ach, da könnte ich mal eben drüber?
Also ich glaube, Steffen überspringt immer noch so, auch so bei so Wäldern ist doch oftmals eingangs oft so eine Schranke. Ich würde tippen, dass Steffen auch heute noch sicherlich nicht durch diesen schmalen Durchgang sich da durchschlängelt, sondern bestimmt immer noch drüber springt. Würde ich alles wetten, ehrlich gesagt.
Auch die noch ein bisschen hoch sind, auch die teilweise dann noch ein bisschen rutschig davor sind. jetzt nicht letzten, aber vorletzten Winter tatsächlich passiert. Da war es sehr matschig davor und ich bin beim Absprung ausgerutscht und hatte einfach unfassbares Glück, dass das eine Drehschranke war, die nicht arretiert war.
Oh Gott.
Also ich habe also quasi so einen richtigen Bauchklatscher auf die Schranke gemacht die dann aber nachgegeben hat und so mitgeschwungen. Also so nach dem Motto, leg dich einmal drüber und schwinge einmal 90 Grad mit. Und da habe ich einfach unfassbar Glück gehabt, sonst hätte ich mich wahrscheinlich richtig lang gemacht. Aber genau sowas, ja, natürlich, klar, wenn gerade jetzt nach dem Sturm lag einiges quer und dann natürlich Vollgas immer oben rüber und Ralf, wie du richtig sagst, einfach die Herausforderung, der Spaß, so nach dem Motto, darüber zu gehen und zu merken, jawohl, weil ich es halt kann, ne?
Genau so ist es, ne? Wenn man es kann, ist schön, ne?
So ein Ding steht auf der Bahn und dann hat sich da jemand Hürden aufgebaut, man kommt vom Einlaufen und denkt so, komm, Vollgas, duf, 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 drei, vier Hürden hintereinander weg. Natürlich, klar, jede Herausforderung. Oder
dann muss der die Hürden wieder aufstellen, verstehe schon, ja.
Gartenzaun oder hier diverse Ackerzäune eben, ja, Anlauf, zack, rüber.
Ja, Philipp, du auch, ne? Du warst auch ein großer Hürdenläufer.
Also wenn es was gab, was bei mir sicherlich nicht unbedingt so in der Talentschale für mich dabei war, dann sicherlich alles, was Hürden anbelangt. Deswegen aber umso mehr Respekt dafür. Also ich meine, klar, okay, hilf mir schnell, Ralf, Hürden für 110 Meter 1,09?
1,06.
1,06, aber Hindernisse sind
aber die... Aber auch hoch.
Nein, 110 Meter Hürden sind 1,10.
Oder 1,06. Ich darf euch da korrigieren. An diesem Punkt bin ich sehr, sehr, sehr textsicher.
Okay. Müssen wir jetzt googeln nebenher hier?
Kannst du gerne machen.
Also die Hindernisse.
Ich erkläre euch auch, wo es herkommt. Ja, also die Hindernisse sind ja genauso hoch wie die Hürden bei 400 Meter Hürdenmänner. Ja, und zwar ist das 91,6, das ist genau ein Yard. Ja, das ist ein Yard, das sind ja alles englische Maße. Mhm. Ja. Und die Hürdenhöhe bei den Männern ist 106 und dann noch irgendwas dahinter, weil das auch ein englisches Maß ist.
Ich wollte gerade sagen, Ralf, möchtest du das präzisieren? Weil 106 kann ich natürlich so in diesem Kontext jetzt nicht stehen lassen.
Die weiteren Kommastellen weiß ich nicht. Bei Pi wüsste ich sie. Ja,
10668.
Ja, so sieht es nämlich aus. Ne? Aber also sagen wir mal so, es ist hoch. Also wenn ihr mal 1,06 Meter euch mit einem Zollstock neben euch stellt, erstmal versucht man neben euch zu stellen, ja, weil die wenigsten haben halt die Schritte, dass man da halt direkt drüber käme. Und davon stehen ja 10 Stück da, ja, das ist das eine, aber die stehen auch noch freundlicherweise 9,14 Meter voneinander entfernt. Das ist auch relativ weit, ja, für drei Schritte. Das heißt, du musst schon eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben und eine gewisse Grundbeweglichkeit, um überhaupt da drüber zu kommen. Weil wenn du da wie Mächtigkeitsspringen drüber springst, dann landest und dann weiterläufst, das funktioniert nicht. Ja, dann kommst du vielleicht im Fünfer drüber, aber nicht im Dreier. Ja, also insofern ist das schon, es ist auch ein bisschen eine unfaire Disziplin im Prinzip, weil ich habe das halt dann nachher gesehen bei den Leuten im Sportstudium, in der Prüfung, also in der normalen Leichtathletikprüfung, kleiner Schwerpunkt, also noch nicht mal der große Schwerpunkt, musst du Hürden laufen, ja, und zwar auf Technik, nicht auf eine bestimmte Zeit, sondern auf Technik. Das ist halt einfach für Leute, die nicht eine leichtathletische, wirklich sehr gute Grundausbildung haben, ist das ein unfassbares Hindernis im wahrsten Sinne des Wortes, also eine unglaubliche Herausforderung, weil da mit drei Schritten auch nur die ersten drei Hürden zu laufen.
Du kannst ja nicht flüssig drüber kommen.
Ja, du brauchst halt so einen Grundspeed, ja, und eine entsprechende Schrittlänge und dann halt auch noch eine Technik, die nicht dazu führt, dass du eine Landung machst, also nicht eine Fieseler Storchlandung nach dem Überlaufen der Hürde machst. Es ist schon ungerecht, ja. Auf der anderen Seite ist halt auch die Punktebewertung, ja, es gibt ja für leichtathletische Wettbewerbe, also zum Beispiel für einen Mehrkampf oder für Mannschaftswettbewerbe im Bereich des DLV, eine Punktetabelle. Und bei der Punktetabelle ist es halt so, dass man eine bestimmte Leistung erbringen muss, ich gucke sie jetzt gleich direkt nach, für einen Punkt über 110 Meter Hürden. So, die Ungerechtigkeit ist aber, man muss ja 10-mal 1,06 Meter überqueren. Wenn ich aber 1,06 Meter im Hochsprung überquere, dann kriege ich viel mehr Punkte. Und zwar nur einmal. Was ist denn das für eine Logik, bitte?
Ja. Das macht eigentlich so viel Sinn.
Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, also da sage ich auch, ja gut, dann gehe ich zum Hochsprung. Dann geht es irgendwie einfacher. Ja, also ich habe mein fantastisches, es gibt halt diese Punktetabellen in inzwischen in elektronischer Form. Ne? Es gibt auch Apps dafür und so weiter.
Du hast bestimmt noch so ein Oldschool-Heft, oder?
Pass auf, es gibt noch zwei Menschen in Deutschland, also wahrscheinlich gibt es mehr, ja, aber zwei, die ich kenne, die dieses Buch noch haben. Ja? Das ist von 1985, ja? Also die Version 85, also 1985. Ja? Der eine Idiot bin ich und der andere ist Frank Busemann. Ich hol's eben, Sekunde. Sehr geil.
Dann kannst du uns ja weiterhelfen, Steffen, in der Zwischenzeit, bis Ralf wieder am Mikro sitzt. Hindernishöhe für 3000 Meter, muss man natürlich sagen, ist natürlich auch eine wesentlich längere Strecke, logischerweise. Wie hoch ist das?
Sagt er ja, knapp 92 Zentimeter.
Genau.
Bei den 400 Meter Hürden. 91 irgendwas.
91,6.
Mit dem wesentlichen Unterschied, und das hast du ja vorher auch schon gesagt, dass, wenn du da dagegen rennst, das Ding natürlich nicht umfällt, sondern das ziemlich, ziemlich heftig wehtut. Wassergraben natürlich auch nochmal ein bisschen gesondert, logischerweise eine gesonderte Herausforderung auch darstellt. Wie warst du da als Techniker? Da muss ich gestehen, bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher.
Gut war der.
Nein, also dass Steffen gut war, das ist mir schon klar. Ich meine nur, bist du so jemand gewesen, der so ein Gambler war, also so ein Spielertyp, der dann auch gerne mal gesagt hat, letzte Runde all in, ich gehe mal ohne Aufsetzen drüber, also ohne an den Balken zu treten sozusagen?
Seltenst. Also okay. Ich habe es auch mal probiert und es hat auch geklappt, weil ich das entsprechend im Training natürlich probiert habe. Und natürlich auch immer viel geguckt, wie machen die Kenianer das? Das sieht ja bei denen relativ bescheiden aus, wie die da.
Klappt auch nicht bei jedem von denen, muss man fairerweise sagen. Nicht,
aber sie sind trotzdem schnell dabei, was, wenn man das dann wieder ganz genau hinguckt, auch wieder erklärbar ist, weil durch die hohe Geschwindigkeit schaffen die das halt einfach, sich besser zu treffen, den Schwung mitzunehmen, sozusagen. Das, was uns häufig, beim Hürdenlaufen in der Quere ist, sozusagen unsere Beweglichkeit, dass wir hinter der Hürde bremsen. Und dadurch, dass die einfach mit so viel Geschwindigkeit darüber kommen, zwar sich quasi keinen schönen Schwungbein und kein schönes Nachziehbein haben, aber halt einfach relativ schnell wieder auf den Boden kommen und damit sozusagen den ganzen Schwung mitnehmen. Und das ist das Entscheidende eben beim Wassergraben auch, dass man nicht wie wild, wie Ralf eben auch beim Hürdenlaufen eben schon erzählt hat, versucht, da rüber zu schwimmen, im Sinne von, ich will auf keinen Fall einen nassen Fuß kriegen und so einen riesigen Pissbogen springt. Ich glaube, das Ding ist 3,60 Meter lang. Sondern, klar, mit ein bisschen Geschwindigkeit, leicht beschleunigen davor, einfach versuchen, den Schwerpunkt relativ flach zu halten, mit viel Geschwindigkeit und den ganzen Schwung mitzunehmen, was dann eben nicht bedeutet, dass man möglichst weit kommt, sondern sozusagen nur so einen kleinen Dip da drauf macht. Und das war so meine Technik, dass ich mit beiden Beinen eigentlich sehr gut darüber gekommen bin und mit beiden Beinen ein gutes Gefühl hatte, und die Geschwindigkeit wieder mitzunehmen.
Ich stelle euch jetzt noch ein kleines Quiz, darüber könnt ihr nachdenken und dann lese ich euch nochmal hier die exakten Daten wegen des Hochsprung-Hürdenlauf-Vergleichs. Ne? Also welcher deutsche Hindernisläufer hat durch das Überlaufen des letzten Wassergrabens, also nicht auf den Balken tretend, in einem wichtigen Rennen das Rennen gewonnen? Ja, das ist die Frage an euch. So, und jetzt nochmal. Bitte? Du weißt es schon. Ja, du weißt es.
Steffen hat natürlich klare Vorteile. Aber das würde
dann nicht so schlecht. Ja, sehr gut.
Ich gebe einen Tipp.
Er kennt seinen Sport aus.
Okay, warte. Bevor ihr das aufwitzt, ich gebe einen Tipp ab, aber ich habe natürlich gar keinen Plan, muss ich sagen.
Geht um Laufen, das ist nicht dein
Laufen Ziel. Ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Da bin ich relativ neu drin, aber ich hätte mal, ich, aber nee, 98 kann nicht sein, das ist zu früh, glaube ich. Was ist das? Ich hätte jetzt mal Damian Kalabis gesagt, aber ich weiß nicht, ob das...
Also der Name stimmt schon mal und es war tatsächlich 98, nämlich in diesem Finale.
Ach, okay,
krass. EM-Finale 98, da ist er dann über den letzten Balken eben überlaufen und direkt dann in den hinteren Teil des Wassers und hat so den Sprint angesetzt und dann entsprechend auch gewonnen. Er hatte das vorher annonciert, dass er das sich im Kopf, also er hatte das entsprechend trainiert vorher und hatte das im Kopf, ja, dass es, wenn es eine entsprechende Rennsituation gäbe, das ist ja auch davon abhängig, kommst du da frei auf das Hindernis. Ja, das ist das Entscheidende, dass du jetzt nicht in einer Gruppe bist oder hinter einem herläufst und das Avisieren der Distanz zum letzten Hindernis, das könnte dann zum Bauchklatscher führen. Ja, dann hat er das gemacht und hat das Rennen gewonnen. Seine Tochter ist übrigens inzwischen auch sehr, sehr gut über die Hindernisstrecken unterwegs.
Ach, okay, das habe ich gar nicht gewusst.
Ja.
So, pass auf, jetzt lese ich euch die historische brennende Ungerechtigkeit des Hürdenlaufs vor. Ja? Also wenn man einen Punkt über 110 Meter Hürden bekommen will, ja, also einen mickrigen, lächerlichen Punkt, ja, muss man 28 Sekunden laufen über 110 Meter Hürden. So, jetzt, ich würde jetzt auch bei, also liebe Gemeinde, ja, wenn ihr euch mal 10 Hürden auf eine Tartanbahn stellt, ja.
Egal welche Höhe.
Genau. Macht sie nicht gleich bei 1,6 Meter, weil es echt hoch, ja. Versucht es mal ein bisschen da drunter, ja. Also eins drunter, also wenn man eine Raste weiter runter geht, ist ein Meter, das ist die Jugendhöhe. Ja, also bei männlich Jugendhöhe. Die nächste Raste runter, also zwei Rasten runter, ist 91,6. Das ist Hindernis, ja, also da, wo Damian Kalabis zu Hause war und da, wo Steffen heute noch mit leichter Eleganz drüber setzt. Aber eben auch 400 Hürden, ja, 400 Hürden bei den Männern. Und dann kommt 84, das ist die Hürdenhöhe für die Frauen, über 100 Hürden. Und dann gibt es noch 76, das ist dann für Jugendbereiche und 400 Meter Hürden bei den Frauen. Und so, und jetzt, ne, da musst du 28 Sekunden für 110 Meter Hürden laufen. Das ist nicht ohne. Ja, also, das glaubt mir, so, ihr denkt, 28 Sekunden für 110 Meter ist ja lächerlich. Ja, und mit den Diggern dazwischen ist es anders. Man darf da übrigens nicht, die darf man nicht anfassen. Man darf die auch nicht extra umwerfen. Ja, also man muss da schon drüber laufen.
Irgendwie. Versuchen, drüber zu springen.
So, und jetzt passt auf. Ja, wenn ich 1,6 Meter hochspringe, wisst ihr, wie viele Punkte ich dafür kriege? Also einmal. 111. 111 Punkte.
Was sagst du?
1,6 Meter. Was ist denn das für ein Verhältnis? Was ist denn das bitte schön für ein Verhältnis? Eine tiefe Ungerechtigkeit. Meine geile Ausgabe, 1985, das Buch der Wahrheit.
Das könnt ihr zu Hause jetzt natürlich nicht sehen, aber wir sehen, dass es ein grünlich eingebundenes,
war mal grün,
sehr altes Buch auf jeden Fall ist. Was es wahrscheinlich so auch gar nicht mehr zu erwerben gibt, vermute ich mal fast.
Das hat Sammlerwert, aber weder Frank Busemann noch ich verkaufen das Ding, weil wir das natürlich für jeden Zehnkampf benötigen.
Sehr spezielle Frage an Steffen mit der Bitte um eine Einschätzung. Mir ist natürlich klar, dass man das natürlich nicht sofort so oder so beantworten kann, aber was würdest du sagen,
jetzt Steffen? Jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Frage.
Naja, ist ein bisschen eine ketzerische Frage, aber das kann natürlich auch nur eine Frage nur sein. Kann auch nur eine Frage von jemandem sein, der gar keinen Plan hat von 3000 Meter Hindernislaufen, weil er es noch nie gemacht hat. Ja. Was würdest du sagen, Steffen, ist entscheidender? Um im Hindernislaufen erfolgreich zu sein, was würdest du sagen, ist natürlich, also um ein kompletter Top-Athlet zu sein, musst du natürlich beides können. Du musst ein sehr guter Läufer sein, auch auf Flachdistanzen und idealerweise noch eine sehr gute Technik haben. Aber was würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, ist entscheidender? Die läuferische Form oder eine sehr gute Technik? Weil ich versuche das einzuordnen, ohne dass das komisch klingt. Wir hatten Gesa hier ja auch schon zu Gast. Und Gesa ist natürlich keine schlechte Läuferin, um Gottes Willen. Aber sie ist oft im Hindernislauf durchaus in der Lage, auch mit stärkeren Läuferinnen über Flach, also ihr eigentlich überlegenen Läuferinnen auf Flachdistanzen durchaus mitzuhalten, weil sie eine relativ gute Technik hat. Sie verliert sehr wenig Energie bei der Hindernisüberquerung. Wenn du siehst, dass andere Leute da irgendwie drüber springen und dann gefühlt irgendwie so einen halben Schritt so Rücklage haben, ist sie ja immer in dieser Vorwärtsbewegung. Und um aus einer Hindernissicht das vielleicht mal eine Einschätzung zu bekommen, bist natürlich du da prädestiniert, um da vielleicht so eine Gewichtung geben zu können. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Natürlich, wie gesagt, für Weltrekord, okay, dann musst du ein überragender Läufer sein, wahrscheinlich über 1500, über 5000 und noch im besten Fall ein super Techniker. Aber so grundsätzlich kann man da so eine Tendenz abgeben. Ich meine, du warst natürlich auch, glaube ich, weil du es einfach von früh oder von klein auf sehr gut gelernt hast, sehr gut immer schon mit dieser Technik einfach.
Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Männern und Frauen.
Okay.
Also gemessen an der durchschnittlichen Körperschwerpunkthöhe der Frauen ist das Frauenhindernis niedriger als bei den Männern. Damit ist diese Kraftkomponente, sag ich mal, den Körperschwerpunkt anzuheben, nicht ganz so entscheidend. Unabhängig davon kann man mit einer, wie wir ja bei Gesa sehen, oder eben, ich sag mal, tendenziell bei den europäischen Läuferinnen mit einer guten Hindernistechnik deutlich besser konkurrenzfähig sein, als, glaube ich, das bei den Männern der Fall ist. Und ja, also, dass man laufen können muss, klar, es ist eine Laufdisziplin zwischen Mittelstrecke und Langstrecke. Bei mir war es ja auch eher so, ich war rein läuferisch auf einem sehr guten nationalen Niveau. Und
Kurze Ergänzung meinerseits, wenn Steffen jetzt von sich selber sagt, weil er zu bescheiden ist, läuferisch sehr gut im nationalen Niveau, muss man trotzdem auch sagen. Also auch Steffen ist zum Beispiel 3000 Meter ohne Hindernisse in 7,55 gelaufen. Das könnt ihr zu Hause mal kurz durchrechnen, was das so bedeutet. Also das ist
schnell.
Das ist so 2,38 dreimal hintereinander. Das ist bei Steffen ein läuferisch, ja, ohne Pause, läuferisch sehr gutes Niveau. Also nur, dass man da mal so einen Vergleich hat, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ich bin eben keine, ich sag mal, 47 gelaufen. So. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Es hatte halt, das ist ja auch immer so die Sache, ne? Als Hindernisläufer bist du dann schon sehr spezifisch unterwegs, machst mal eine 1500, mal eine 5000 und mal kommt auch was Gutes bei raus. Aber in Topform rennt man dann eben doch die 3000 Meter Hindernis und da hat man dann eben diese Zeit stehen. Und das zeigt es ja eben auch. Ich sag mal, Jan Fitschen hat einfach mal gesagt, ja, wenn ich es könnte, würde ich es machen. Aber das geht halt nicht. Er sagt sich halt auch, ja, ich kann gut laufen, aber bin genauso schnell eben wie wirklich die Top-Hindernisläufer, ich sag mal auf einer 5000. Aber komme über diese Böcke halt nicht voran. So nach dem Motto, da ist irgendwie nach einer Runde die Kraft und die Geschwindigkeit weg. Und das ist halt dann die andere Komponente, die halt einfach sehr, sehr entscheidend ist. Kraft, Ausdauer, Technik, Rhythmuswechsel, ganz entscheidend.
Deshalb auch dann eben guter bei Crossläufer.
Ja, genau, gerade bei Meisterschaften oder generell bei, wo man im Pulk läuft, ist das halt schon sehr, sehr entscheidend. Nicht einfach so nach dem Motto, ich suche mir meine Position und hänge dahinter, sondern sozusagen das Hindernis zu avisieren, dann die richtigen Schritte zu finden, darüber Position, eben mal einen Schritt raus, mal reinzugehen. Das ist einfach schon eine ganz andere Herausforderung. Also würde ich sagen, die Basis ist eine gute Läuferform und der Rest macht halt den Hindernisläufer. Also es muss halt on top sein, sonst funktioniert es für eine richtig gute Hindernisleistung eben nicht.
Und dann wurdest du wie jeder Läufer gefragt, wann läufst du endlich Marathon? Oder warum bist du auf den Trichter gekommen?
Nee, ganz, ganz, ganz anders. Also ich war ja in London dabei. Olympische Spiele in London erleben dürfen, 2012. Das ist für mich wirklich ein bewegendes, wirklich veränderndes Erlebnis war. Unabhängig davon, dass mein sportlicher Erfolg, sag ich mal, mäßig war, aber das einzuschätzen, mich selber einzuschätzen, das hat viele Sichtweisen auf den ganzen Sport, auf mein ganzes Leben wirklich verändert. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit, wenn ich das hier ausführe.
Nee, aber nicht. Das interessiert mich. Dafür sind wir hier. Wir haben Zeit. Das ist gar kein Thema. Weil das finde ich jetzt wirklich spannend.
Okay,
das wäre ein ganz anderes Motiv.
Kommt gleich. Wir machen erstmal den Marathon-Part. Also, auf jeden Fall war ich da bei Olympia und habe mir den Männermarathon angeguckt und saß natürlich mit unseren Leichtathletik-Tickets, kamen wir überall rein, was Leichtathletik war. Das war sehr ein bisschen speziell, weil wir eben jederzeit ins Olympiastadion kamen und jederzeit eben an die Gehstrecke wirklich in den Athletenbereich, an die Tribüne und beim Marathon genau das Gleiche. Und alle anderen Athleten mussten sich im Athletenbüro dafür Karten besorgen, wenn es denn welche gab. So, nichtsdestotrotz kann man dann natürlich ein bisschen chinschen und naja, sieht schon irgendwie so aus. Und dann war ich mit Steffen Justus, Triathlet, Saarbrücken kenne ich ihn halt, habe ich ihn sehr gut kennengelernt. Waren wir beim Marathon, haben uns das da angeguckt und das war einfach krass. Also das liegt natürlich daran, dass gutes Wetter war, dass es eine geile Kulisse war, dass es Olympia ist und dass dieses Publikum, ich sag mal, das britische Publikum gepaart mit den europäischen Gästen da war. Und vom ersten, und dann eben auch die Strecke, kommen da viermal lang, vom ersten bis zum letzten jedes Mal einfach so ein Gänsehaus, so eine Anfeuerung, so eine Stimmung und tatsächlich auch bis zum Schluss. Da ist keiner gegangen, als der Letzte noch nicht im Ziel war. Da wurde dann irgendwie gesagt, der Letzte ist jetzt bei Kilometer 38 und geht. Und dann hat das Publikum da im Zielbereich angefangen zu klatschen und anzufeuern, so nach dem Motto, ja, du hörst das, die 4 Kilometer. Komm, auf geht's. Und bis zum Letzten, bis der im Ziel war, waren alle da und haben dann, und das war einfach so bewegend und so, ja, emotional, so krass einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Chance, das mal zu erleben oder ich weiß nicht, ob ich die Chance habe, aber ich würde es gerne ausprobieren. Ich würde das gerne erleben. dort auf der Strecke zu stehen und zu laufen. Ich meine, sagt, okay, in 4 Jahren Rio und da im Sambodrom da einzulaufen, das wäre was. Das ist cool. Und dann so bin ich zum Marathon gekommen. So.
Gut, jetzt ist das Sambodrom leider, also weder bei den Marathonwettbewerben, aber auch insgesamt ein völlig, wie soll ich sagen, overrated Gebäude. Aber das ist nichts weiter als eine Betonschüssel,
Beton,
da, wo einmal im Jahr die Samba-Gruppen zu Karneval in Rio durchgetrieben werden. Das ist halt furchtbar und einfach ja für so ein Ereignis zu groß. Ne? Du hast natürlich dann da in London natürlich auch eine der unglaublichsten Marathonstrecken halt auch, ja, weil es ja auf der einen Seite ein fantastisches Sightseeing war durch die Stadt. Ja, die sind ja da durch diese Unterführung an dem Kräutermarkt durch und so. Also es war wirklich großartig angelegt vom Design her. Dann natürlich 4-mal die Runde. Das ist natürlich auch einfach cool, weil du dann eben ja sehr viel mehr mitbekommst, als wenn es eine große Runde wäre. Plus, du hast ja schon gesagt, die Briten und die Europäer dazu natürlich auch, waren auch sehr viele Amerikaner in der Stadt, ne, die ja auch sehr stark gerade für Olympia brennen.
Generell, genau.
Ja. Aber das war schon ein Unterschied, sowohl Straßenrennen bei den Radfahrern, die Triathlon-Wettbewerbe, also alles, was auf der Straße war, wo es keine Tickets für benötigte, war halt schon krass halt auch, ja. Und die haben natürlich so einen im besten Sinne Sportsgeist, der genau dazu führt, dass der Letzte eben das gewartet wird, bis der Letzte da ist. Ja? Also, dass sie eben nicht nach Hause gehen, weil es in dem englischen Verständnis von Sport so ein klares Ding ist, dass man so eine Veranstaltung zu Ende guckt. Ja? Das ist einfach so. Da bist du natürlich relativ weit oben auf der Gefühlsebene eingestiegen. Ja? Es gab auch schon andere Marathonwettbewerbe bei Olympischen Spielen, die vielleicht nicht so lauschig waren. Aber das finde ich schon spannend, weil, sagen wir mal, so eine dichte Atmosphäre wie Letzigrund, also in Zürich, ja, oder bei kleineren Sportfesten, die ja leider auch ein bisschen ausgestorben sind, der Karlsruhe, Koblenz war ja früher so ein Ding, ja, wo man ja auch als Mittelstreckler oder eben mit Hindernislaufen sehr dicht halt mit den Menschen war, dass du das, dieses Ding da an. So überhöhst, ja, aber vielleicht war es halt auch das Gesamtempfinden der Olympischen Spiele, das da noch mitgeschwungen hat, ja.
Das war einfach der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt das Riesenziel, dass das Marathon halt ein Weg ist, den man erlebt und eine gewisse Zeit ist, und am Ende der Marathon selber, also zumindest so war es bei mir, ich habe jetzt nicht so viele Marathons gemacht, der Marathon
das halt. Das ist ja falsch und richtig zugleich. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das stimmt jetzt so nicht so ganz. Ich habe schon sehr viele Marathons gemacht. Ja, okay.
Für mich selber vorbereitet.
Ja. Das ist was anderes, ja.
Ja, genau. Genau. Also, aber das war der Auslöser, wo ich dachte, okay, das könnte ich nochmal machen. Und hinzu kam natürlich auch, dann habe ich ja noch 2 Jahre Hindernisse weitergemacht bis 2014. Wo ich dachte, okay, auch in der europäischen Spitze kann ich nochmal was, vielleicht nochmal da irgendwie so in die Medaillenränge laufen, was ich dann nicht geschafft habe. Ich habe meine Bestzeit nicht weiter verbessert, bin natürlich auf dem Niveau gewesen. Aber dann denkst du auch so, ja, was jetzt? Das schreibt mir ja keiner vor, es hängt keine Förderung oder nichts irgendwie von ab, im Sinne von, die Leute trauen mir das zu oder ich bleibe im Kader, meine Sponsoren bleiben erhalten. Also wieso soll ich das nicht mal ausprobieren? Weil ich einfach Bock drauf habe, so auf diese Veränderung. Und dann kommen natürlich die Kritiker, die sagen, ja, lauf doch erstmal eine 10.000 oder erstmal einen Halbmarathon. Nee, ich habe schon ganz viel Ausdauertraining, ich mache das jetzt.
Bevor wir jetzt gleich nochmal herausarbeiten, warum Philipp Flieger der Einzige ist, den wir hier zu Gast hatten, der nicht Fahrrad fährt, und warum Steffen das ganz anders macht. Und vor allen Dingen, warum Steffen bei zahllosen Damen besonders gefragt und beliebt ist. Ja, wollen wir noch kurz unseren Werbeblock einschieben? Ja, er fühlt sich geschmeichelt, aber auch zu Recht. Das werden wir euch gleich noch genauer erklären, woran das liegt. Schieben wir noch kurz unseren alltäglichen Blog ein. Ja, Steffen hat schon vorgemacht, wie vernünftige Sporternährung geht, nämlich abends ein halbes Helles. Ja. Also, ne, don't do this at home, only in holidays. Aber Grundsatz bleibt natürlich die gesunde Ernährung, das ist klar. Aber dann kommt unser Partner ins Spiel, nämlich AG1 von Athletic Greens. Und ihr wisst, dass ihr das über unseren Link in den Shownotes, ja, athleticgreens.com/bestzeit entsprechend einen Bonus bekommt und ein sehr gutes Angebot für die Grundausstattung, die jeder von euch haben sollte.
Genau, so schaut's aus. Ihr wisst Bescheid, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen, und ihr bekommt über unseren Special zur Monatspackung noch den Shaker, die Aufbewahrungsdose, ein Jahresvorrat an Vitamin D und 5 praktische Travel Packs. www.athleticgreens.com/bestzeit.
So, Steffen, dann wollen wir uns mal langsam an diese doch sehr spannenden Fragen heranrobben. Ja.
Halt, stopp. Ich will eine ganz kleine Anekdote erzählen.
Ja, nur zu.
Ich euch gerade das sagen kann. Ich habe auf dem Weg hierher, also nicht hierher, wir machen gerade so eine kleine Campertour und haben diverse Leute eben besucht. Und dann unser erster Stopp war in Bamberg. Und wir sind abends aber um 20 Uhr im Norden bei uns losgefahren. Also so nach dem Motto, schön in die Nacht rein. Kinder fangen dann an zu schlafen irgendwann und dann fahren wir. Und weil mich das genervt hat, habe ich das Navi auf stumm geschaltet und irgendwann habe ich Bestzeit gehört und den Podcast. Es war so ein Gedanken und oder wie auch immer, so eingesülzt geschlafen, wie auch immer, dass ich an der Abfahrt vorbeigefahren bin.
Das ist doch erstmal ein Kompliment. Das nehmen wir als Kompliment. Ja, wahrscheinlich bist du eingeschlafen, aber wir nehmen es doch so als Kompliment.
Nicht. Also konzentriert bei der Sache dazu zu hören.
Auf jeden Fall. Welche Folge war es denn?
Philipp Seib. Also sozusagen.
Ja, okay. Also das kann ich natürlich nachvollziehen. Da haben wir auch sehr, sehr viele, vielen Dank nochmal an euch, liebe Leute zu Hause, sehr viele Bestätigung und Ermutigung bekommen, dass wir den avisierten zweiten Part
mit Forderungen, möchte ich fast sagen.
Ja, oder Forderungen, ja, aber berechtigte Forderungen in diesem Fall, würde ich sagen, dass wir den zweiten Part nicht zu lange vor uns herschieben mögen, denn der Ansatz von Philipp, wir haben ja über, wie war das nochmal, das Fundament legen haben wir jetzt besprochen und waren bei 1,5 Stunden oder 1:40. Aber er hat halt auch ein paar sehr, sehr spannende Ansätze, was dann halt die Ausprägung angeht in Richtung Ausdauertraining und eben spezifisches Ausdauertraining. Das ist schon hochspannend, aber ich bin ganz sicher, dass wir das hinkriegen.
Ich bin mir auch sicher. Jetzt bin ich aber gespannt. Steffen hat die Ausfahrt verpasst. Was ist dann passiert? Hast du dann umdrehen müssen?
Nee, irgendwie haben wir es gemerkt, ja. Und einfach total ärgerlich. Und dann habe ich auch den Podcast tatsächlich ausgemacht, weil ich mich so geärgert habe. Dass ich halt auf der Autobahn umdrehen, also nicht auf der Autobahn, aber umdrehen musste, 20 Kilometer zurückfahren.
Oh, so weit. Nach
2:30 so. Ah. Ja.
Sehr schön. Aber das gefällt mir.
Wir sind trotzdem ans Ziel gekommen und waren alle gesund und haben geschlafen. Bis dann.
Ja.
Also dann irgendwann.
Also als du den Schritt gemacht hast in Richtung Marathon, wusstest du ja noch nichts von Podcasts und diesen kleinen Begleitern, die man haben kann. Wie war denn das jetzt erstmal, als du dann den Schritt gemacht hast? Also du musst ja das Training einfach ein bisschen verändern. Ja? Also wirklich verändern. Viele sagen ja dann, diese Veränderung in der Geschwindigkeit ist mir schwer gefallen. Also langsam laufen ist mir schwer gefallen. Was hast du überhaupt gemacht, um dich entsprechend in eine Fähigkeit zu versetzen? Hast du damals schon angefangen, Rad zu fahren? Wie war dann der Ansatz zu sagen, okay, ich bin Mittelstreckler, habe eine hohe Grundgeschwindigkeit, was jetzt ein Marathontraining angeht, und jetzt baue ich darauf auf?
Ja, also das, was ich immer gut konnte, war tatsächlich die Ausdauer, sprich Tempo-Dauerläufe. Für viele, die das eher hassen, die auf der Mittelstrecke unterwegs sind oder eben auf der Bahn Leichtathletik, weil sie eben Spikes an, Geschwindigkeit, Hebel auf dem Tisch, los geht's. Mochte ich das ganz gerne und ist mir sehr, sehr gut gelungen immer und konnte ich ganz gut. Also meine Ausdauerwerte waren da immer schon sehr Langstrecken konkurrenzfähig. Und ja, wie du schon sagst, das ist halt einfach sozusagen dahingehend ein bisschen gechinged im Sinne von, man läuft ein bisschen länger und ganz bisschen, also die Top-Geschwindigkeiten eben nicht mehr. Aber genau, man sieht halt einfach zu, dass man sich noch länger und mehr bewegt. Und eben auch mit Radfahren und Aquajoggen, auch wenn man gesund ist. Und sozusagen als Add-on obendrauf. Und klar, ein bisschen weniger oder anderes Krafttraining. Und ja, das war es eigentlich schon. Also sozusagen alles das, was man den Winter über macht als Bahnleichtathlet, dann in der Vorbereitung machen.
Hast du deine Umfänge, also mein, klar, du hast sicherlich noch andere Arten, beziehungsweise noch längere Longruns sicherlich noch mit integriert, als du es wahrscheinlich in deiner Vorbereitung auf eine Hindernissaison schon hattest. Ich könnte mir vorstellen, du hast wahrscheinlich auch schon als Hindernisläufer teilweise 30 Kilometer Longruns wahrscheinlich im Winter gemacht.
Aus Versehen mal, ja.
Aus Versehen mal. Aber du warst, glaube ich,
schon grundsätzlich... Ist deine Ausfahrt vorbeigelaufen oder was?
Also ich glaube, du warst schon immer ein Athlet, der trainingsfleißig war. So hatte ich das zumindest immer irgendwie auf dem Schirm. Du warst schon immer jemand, der diszipliniert war, der fleißig war, der seine Kilometer gemacht hat. Du warst jetzt nicht unbedingt der Typ, der, und davon gab es ja auch durchaus Kollegen, teilweise vielleicht auch phasenweise erfolgreich, vielleicht nicht ganz so beständig, aber es gab ja auch Kollegen, die eher so das Prinzip des Minimierens verfolgt haben. Also sprich, ich möchte so wenig Kilometer wie möglich machen und so viel knallen wie möglich, weil das ist halt mehr Fun. Aber ich sag mal, glaube ich, sowohl für die Trainingsverträglichkeit, für die, wie soll ich sagen, Leistungsbeständigkeit in einer Saison hat sich ja das bei dir sicherlich auch schon als Hindernisläufer ausgezahlt, wenn man einfach in der Vorbereitung seine Kilometer gemacht hat. Du warst als Crossläufer sehr gut. Das geht auch in der Regel, also kenne ich wenig Crossläufer, die gut waren, wenn sie nicht auch gute Ausdauerwerte hatten. Und die fallen einem ja in der aller Regel auch nicht einfach so in den Schoß. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass dieser Wechsel aufs Marathontraining für dich gar nicht so krass war vielleicht. Aber ich glaube trotzdem, du wirst ja sicherlich Umfänge auch nochmal deutlich erhöht haben, oder?
Ja, schon. Also ich habe vorher immer relativ konstant irgendwas so zwischen 120, 125 Kilometer die Woche im Jahresschnitt gehabt. Also mit allen Wettkämpfen, mit allen Krankheiten, mit allen kleinen Pausen, nicht der Saisonpause, aber das heißt, dass man dann ja in der normalen Belastungswoche schon deutlich mehr hat. Irgendwas so zwischen 140 und 160, teilweise 170. Um dann halt in der Saison, wenn man so Wettkämpfe hat, dann läuft man ja eben auch Nummer 80. Klar. Um das irgendwie um auf diesen Schnitt von, sag mal, 120 zu kommen. Das heißt, dann der Schritt zu sagen, naja, jetzt laufe ich halt irgendwie konstant, irgendwie 100, 150, 160, 170, war gefühlt gar keine große Veränderung. Klar, dann zu sagen, okay, wir machen mal eben dann im Trainingslager auch mal eben 180, 200, 200. Meine maximale Kilometer waren irgendwie so 200, weiß nicht, 40 ungefähr.
Boah, das habe ich nie gemacht. Krass. Heftig, ey.
Ja, also war dann halt auch so, ist ja immer eine Frage der Geschwindigkeit. Aber das, also ähnlich wie bei der Bahn, dass man halt irgendwann an dem oder relativ schnell an den Punkt kommt, Kilometer ist nicht alles.
Ja, so, stimmt.
Und das hatte ich eben auch schon in meinen Hinderniszeiten, wo wir gesagt haben, okay, du läufst 20 Kilometer als Longrun oder dann meine 25, meine 28 und haben wir festgestellt, das bringt mir nichts. Ich kann das zwar und das macht mir Spaß und ich darf das auch hin und wieder mal, aber eigentlich bringt mir das nichts, wenn ich 25 Kilometer laufe.
Außer, dass es dich wahrscheinlich müder macht, ne?
Dass es mich müde macht, genau. Und man muss ja eben sagen, diese Grundlage ist eigentlich nur dafür da, um das Training, was einen wirklich besser macht, nämlich das Ballern, zu verkraften. So, und dieser Gedanke ist eben beim Ausdauer, beim richtigen Langstreckentraining, beim Marathon ja nicht der Fall. Ja, und so ist diese sozusagen die Kilometersteigerung mir gar nicht so schwer gefallen. Eher das am Anfang gerade zu sagen, okay, wir machen irgendwie jetzt 20 mal 400, boah, ich fühle mich gut, darf ich noch mal schneller am Ende? Nee, du behältst das bei und machst noch 5 extra.
Ja. Things you don't want to hear from your coach.
Ja, richtig, genau. Oder halt so schön gesteigerten Dauerlauf, irgendwie Richtung Tempo-Dauerlauf, Wettkampftempo, so richtig schön rein und dann so, oh, jetzt, ich kann noch, ja, dann mach noch mal 3 Kilometer. Aber nicht schneller, so, das entscheidend. Ne? Du darfst halt. Und das war halt vom Gefühl, mein intrinsischer Antrieb sagt mir halt so, boah, ich kann noch jetzt, darf ich auch mal. Und das gab's halt nie. Und das war der große Unterschied, dass du dich halt nie über die Geschwindigkeit, über nochmal extra im Sinne von extra Leistung, also extra mehr Leistung, dich kaputt machen darfst, sondern über die Dauer der Leistung. So.
Also ich kann euch schon so viel verraten. dass Philipp Seib das anders sieht und das auch anders trainiert mit seinen Leuten. Da hat er eine andere Herangehensweise und auch erstaunlich, was er im Longrun-Bereich macht. Aber du hast eben, und da lauert doch eine Geschichte, das habe ich doch mitbekommen, aus Versehen 30 Kilometer gelaufen. Was war da los?
Also das war... ja, tendenziell immer so bei mir, wenn ich gesagt habe, ah, oh, ja, wir können ja nochmal hier und nochmal da und komm, wir nehmen nochmal so. Und dann war es eher länger als kürzer. Und das hat mir natürlich gar nichts gemacht und ich habe das gerne gemacht. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das war in Portugal, Chiclana, Spanien. Januar,
ja. Spanien, Januar, Portugal,
Hauptstadt Italien. Januar, ja. Januar Trainingslager, also dieses Standardtrainingslager, gleich ersten ein, zwei Wochen, schön in die Sonne, in die Wärme, ein bisschen Kilometer schruppen. Und da bin ich dann mit der Marathongruppe mitgelaufen. Ja, und wollte nicht als Einziger abbiegen und bin dann halt irgendwie noch mit zum Leuchtturm und dann waren es halt 30, ja.
War auch kein Problem. So ein bisschen Sightseeing muss schon dabei sein, ne?
Mein ja, weil wenn es geht und Spaß macht und ja, hat er, aber da hat der Trainer auch geschimpft. Fand er gar nicht cool.
Verletzungsrisiko. Aber ja. Erster Marathon. Jetzt musst du mir helfen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass du 2016 in Berlin gelaufen bist. Ich weiß aber gar nicht sicher, ob das der erste war. Weil ich glaube, wenn ich das noch grob in Erinnerung habe, war so der Wechsel, du hast ja vorher schon angesprochen, 2014 ganz normale Bahnsaison, Hindernissaison etc. gemacht, aber gedanklich schon dann damit gespielt, sich Richtung Straße weiter zu verändern. Hast du 2015 schon dein Debüt gegeben? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, 2015 bist du auf jeden Fall ein halben Jahr auf jeden Fall mal gerannt. Ich weiß aber gar nicht, ob du in dem Jahr dann auch schon deinen ersten Marathonversuch noch unternommen hast.
Doch, auch das habe ich gemacht. Bin in Hamburg gelaufen. Oh, übrigens das letzte Mal, also sozusagen da bin ich in Hamburg gelaufen und jetzt in Hamburg und zwischendurch gar nicht.
Okay.
Aber ich bin da in Hamburg gelaufen und das war nicht so glorreich. Man muss dazu sagen, also das, was ich vorher auf der Bahn gemacht habe, war ja kein Gesundheitssport. Und da habe ich mir sozusagen mit den Spikes, mit dem Laufen, mit dem Hindernis auch, muss man ja eigentlich sagen, auch hin und wieder mal das Sprunggelenk im Wassergraben geprellt und ähnliches. Und vor allen Dingen aber auch die Achillessehne geschrottet. Mhm. Dass ich sozusagen eigentlich schon die letzten anderthalb Jahre immer so, ja, es irgendwie hingekriegt habe, doch relativ viel laufen zu können, ohne richtig Pause zu machen. So nach dem Motto immer gerade so kurz vorher nochmal rechtzeitig Pause gemacht, dass man nur so ein, zwei Tage Pause machen muss und dann aber wieder zwei Wochen trainieren kann, so ungefähr. Mhm. Also nie so richtig wie in Achillessehne mal so sechs Wochen, zwei Monate oder wie auch immer richtig Pause machen musste. Nichtsdestotrotz war sie halt irgendwie dann hin und chronisch kaputt und eingerissen und chronisch entzündet. Dass ich das gerade noch so hingekriegt habe, 2014 die EM. Und mit dem Marathontraining, dann, was ich dann danach im Herbst begonnen habe, ging es erstmal besser. Klar, weil die Intensitäten, das richtig schnell laufen, der schnelle, harte Abdruck da nicht mehr
keine stattfindet. Spikes mehr.
Auch das, genau. Und das ging halt erstmal besser und ging gut und klar durch die ganzen Kilometer, aber es war halt entsprechend angefressen. Bin ich sozusagen den halben noch so gerade durchgekommen, das tat aber schon ganz schön weh, erst recht danach. Sozusagen, dass ich gar nicht richtig gerade laufen konnte, auftreten konnte. Und in der Vorbereitung auf den Marathon, die letzten vier Wochen fast gar nicht mehr gelaufen bin oder drei Wochen gar nicht mehr gelaufen bin. Ich wollte das aber unbedingt machen und bin in den letzten drei Wochen, ich glaube insgesamt habe ich da fünf Dauerläufe gemacht und wollte das dann unbedingt machen und ja, geht dann halt nicht, ne?
Jedenfalls nicht so schnell, wie du dir das vorgestellt hast,
logischerweise. Nee, nicht genau. Bin nur jetzt Kilometer 12 gekommen und dann, weiß ich nicht, dann ging es halt irgendwie alles gar nicht mehr. Dann tat der Fuß weh und mein Magen tat weh und auf einmal, als hätte mir den Stecker gezogen und von Kilometer 12 ist noch ganz schön lang.
Das kann man laut sagen.
Und bin dann da so rumgekrebst und ja, das Wetter war auch nicht so schön. Das war einfach, war kein schönes Erlebnis. Bin dann irgendwie tatsächlich noch mit 20 ins Ziel gekommen.
Du bist dann auch durchgelaufen, obwohl du bei 12 schon krasse Schmerzen hattest.
Das ist übrigens weit von da aus noch.
Boah, Alter.
Naja. Sehr weit. Ja. Genau, und hab so einmal den Marathon erlebt und ja, das erste Mal und 2020 knapp drüber, glaube ich, fast.
Das war ein bisschen anders als das Gefühl aus London, nehme ich an, ja,
danach dann. Komplett anders, in der Tat, ja. Ja, genau.
Aber ja, also das A.1 ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, das habe ich ja früher auch selber am eigenen Leib erfahren dürfen. Marathon laufen, wenn man schon angeschlagen ins Rennen geht, macht halt verhältnismäßig wenig Bock. Ist halt doch sehr viel Strecke vor einem, die halt dann auch sehr schmerzhaft sein kann. Besser lief es ja dann für dich eigentlich das Jahr drauf, muss man sagen. Du bist ja auch dann deine Bestzeit gelaufen. Ich weiß, du wolltest an dem Tag sicherlich auch schneller laufen, ohne dass ich mich jetzt genau darauf berufen könnte, was das konkrete Ziel damals 2015 in Berlin war. Auf jeden Fall bist du in Berlin ganz knapp über oder unter 2:15 geblieben. Ich glaube,
leider über.
Ich bin 66:20 durchgelaufen und das war nur locker. Also von daher.
Ja, eher so auf 2:12 angepeilt dann vermutlich, ja.
Nee, also eigentlich wollte ich ja nach Rio. Ich wollte zu den Olympischen Spielen. Und habe mir dann im Vorfeld, na klar, extrem übermotiviert und alles und hat funktioniert und auch nicht. War nicht die Achillessehne. Ach so, genau. Da kommt erstmal hinzu, dass nach Hamburg, dass dann alles nicht funktioniert hat. Und dann habe ich relativ schnell gesagt, okay, ich lasse mich da operieren, weil Svenja, meine Frau, hatte im Prinzip genau das Gleiche, hat das mit dem Arzt aber gut hingekriegt, weil die eben auch sozusagen im Alltag gar nicht mehr schmerzfrei war. Und habe mich dann operieren lassen im Juni 2015 an der Achillessehne. Einmal komplett neu machen, so nach dem Motto.
15?
Ja.
Ah, okay, krass, okay, weil nur für das, dass die Leute genau, das dauert ja dann auch in aller Regel eine Weile bei so einer Achillessehnengeschichte, ne?
Genau, genau, so dass man dann irgendwie nach 8 Wochen das erste Mal mit so einem Stützschuh, oder 6 Wochen, glaube ich, waren es, mit so einem Verbandsstützschuh auf dem Ergometer sitzt und dann gehen. Dann habe ich tatsächlich, habe dann irgendwann, also ich bin nur gegangen, um die Stöße wegzulassen. Alter G gab es dann, zumindest für mich, noch nicht so greifbar. Und dann bin ich ganz, ganz viel gegangen, also auch wirklich schnell gegangen, noch nicht so also,
sportliches Gehen oder Wandern?
Nee, sportliches Gehen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Intervalle zu machen und bin tatsächlich 5-Minuten-Schnitt gegangen.
Oh,
ja, das war schon richtig schnell.
Ja. Also Intervalle gemacht, ne? Irgendwie so 5 oder 8 mal 1000 auf der Bahn in 5 Minuten. Naja, und dann, genau, in der Vorbereitung, dann lief es natürlich erstmal gut und hat alles funktioniert. Und dann hatte ich komischerweise, seltsamerweise einen Ermüdungsbruch am, weiß nicht, irgendwo am Becken. Ganz, ganz seltsam.
Das kommt von dem Gehen.
Am ISG. Kommt vom Gehen, genau.
Nein, wirklich?
Ja später. Nein, Quatsch. Also ich hatte einen
Ermüdungsbruch. Natürlich kommt es vom Gehen. Woher denn sonst?
Keine Ahnung.
Und der Ermüdungsbruch selber hat nur bedingt wehgetan. Sondern vielmehr habe ich dadurch so einen Hexenschuss gekriegt, der natürlich dann krass wehtut. Und man sich erstmal gar nicht bewegen kann. Und dann haben wir halt mal geguckt und dann so, ja, muss man jetzt nicht mit dem Ermüdungsbruch da laufen. Auch wenn das an der Stelle ist, da hinten am ISG, wo das eigentlich am dicksten ist, der Knochen, und die sich gefragt haben, wie kann das da überhaupt brechen? Aber muss man nicht unbedingt drauflaufen. Und damit war sozusagen Rio Geschichte, weil ich keine Chance mehr hatte, im Frühjahr überhaupt Marathon zu laufen. Was am Ende gar nicht so schlimm ist, weil, wie Ralf schon gesagt hat, Rio nicht vergleichbar war mit London. Nee. Philipp, du hast es selber erlebt. Und für mich tendenziell wahrscheinlich auch sozusagen das Ganze drumherum mit dem Vergleich zu London einfach eine Enttäuschung gewesen wäre. Zumindest so rede ich mir das schön. Und bin dann eben ganz glücklich, dass ich dann eben in Berlin im Herbst dann laufen konnte, schön Marathon gelaufen bin, auch wenn es nicht ganz so schnell war, wie ich wollte, aber einfach total glücklich und sozusagen dann gesagt habe, jawohl, das war okay, und weitere Ambitionen habe ich jetzt groß dann nicht mehr, und dann ist das so irgendwie. Ohne dass ich sage, ich höre jetzt auf.
Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt tust du so, als hättest du damit aufgehört, aber damit hast du ja jetzt erstmal angefangen, ja. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, aber inzwischen für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben zu Hause, ja, also Steffen ist der begehrteste, ja, und das können wir sagen, der begehrteste Junggeselle, ach nee, Junggeselle bist du gar nicht, der begehrteste Tempomacher im Frauenbereich, also mindestens im deutschsprachigen Raum, ja.
Ja. Tatsächlich mittlerweile ja auch schon diverse Internationale, die das mitgekriegt haben, dass das gut läuft. die noch nicht so ein Standing haben, dass ich da hinkommen darf und kann, wo sie dann laufen. Aber diverse Anfragen hatte ich da schon, ja.
Ja, und das ist ja jetzt eine ganz spezifische Qualität. Also erstmal musst du natürlich völlig überraschend auch Marathon laufen, ja. Also du bist nicht der Typ Tempomacher bis 20 oder 25 oder 30 Kilometer, sondern in der Regel läufst du ja entweder mit ins Ziel oder jedenfalls so viel Gentleman bist du immer gewesen. Du hast die Frauen dann vorlaufen lassen, ja, und bist aber dann ja bis zum Ende mitgelaufen, ja. Das heißt, du bist in der Lage, mit viel Reden, Zeigen, Aufpassen und so weiter, was da ja noch alles kommt, das kannst du uns gleich alles noch erklären. Ja, irgendwas zwischen 2,20 und 2,24 durchzurollen. Ja, wir haben jetzt ja eben schon gehört, dass du auch nach 12 Kilometern Maximalschmerz noch dazu in der Lage bist, 2,20 zu laufen. Aber das ist ja auch nochmal eine ganz spezifische Qualität. Erzähl uns mal, was da abgeht, weil wir gucken da immer so drauf, ja, das sind die Tempomacher, ja, aber was ist das für ein Unterschied, wenn man für sich selbst, also auf eigene Kappe läuft oder so eine ganze Gruppe dirigiert?
Und vorab vielleicht, wie kam es überhaupt dazu, dass du das erste Mal gemacht hast? Das ist ja vielleicht auch interessant so. Du hast zwar hast ja selber gesagt, die Karriere nie offiziell beendet, aber wie kam die Transition, dass du das erste Mal angefragt wurdest und für wen das mal zu übernehmen? Ist ja dann auch immer mit einer gewissen Verantwortung natürlich auch verbunden.
Also als Marathon Tempo gemacht habe ich tatsächlich das allererste Mal, boah, da war ich vielleicht noch jugendlich, glaube ich.
Okay, krass.
Für Steffen Benecke in Hamburg.
Ja, okay.
Und das war so bei seinem letzten Marathon und das muss dann 2004, 2002 irgendwie so in dem Bereich gewesen sein. Da bin ich auch noch, das heißt nur, bis Kilometer 15 gelaufen. Er ist am Ende eine 2,18 oder 2,17 gelaufen. So, das war das erste Mal. Dann habe ich mal für André Pollmecher einen Halbmarathon gemacht. Mhm. Das war 2000, also in Berlin.
Okay.
Und das war schon ein bisschen weiter, aber auch noch Bahnkarriere, also irgendwie so 2013 vielleicht. Nee, da hatte ich das ja schon. Oh, weiß nicht, 12, 13, weiß nicht. Ja, vielleicht so. 2013, sagen wir mal. Und dann, dass das so richtig losging für die Frauen, kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ich
weiß, nein, wirklich.
Wer der Erste war, ich überlege gerade mal.
Also wahrscheinlich ja nach diesem 2016er Marathon in Berlin, den du selber gerannt bist, so auf eigene Rechnung, sag ich jetzt mal. Wird ja wahrscheinlich danach dann erst gewesen sein, oder?
Oder 2016 direkt in Frankfurt, glaube ich.
Ah, okay. Das kann sein, ja. 4-5 Wochen das später kann noch. Sein.
Mhm. Und dann für Anna Hahner.
Anna Hahner. Ja.
Oder Mona Stockhegge.
Oder beide.
Ich glaube erst Stockhegge.
Die tendenziell langsamer angelaufen ist, auf jeden Fall, ja.
Ja. Irgendwie so. Und ja, es läuft dann halt immer so im Vertrag, so ja, wie weit kannst du, wie schnell kannst du? Ja, machen wir mal Kilometer 30 schaffe ich, okay, in 30 Kilometer 30, vielleicht bis 35 und dann guckst du mal so. Und das steht nach wie vor, wenn ich denn einen Vertrag kriege, da drin, da steht selten drin, dass ich bis Kilometer 40 laufen muss.
Echt? Ich dachte, okay, ja. Ich dachte, da gibt es immer noch so Bonusstaffelungen okay. Quasi für jede
Kilometer,
die du weiter schaffst oder so.
Ja, kommt manchmal dazu. Also je nachdem, wie viel Spaß derjenige hat, der irgendwie da verhandeln möchte. Das Endergebnis ist immer das Gleiche. genau. Und dann manchmal steht so, keine Ahnung, beispielsweise bis Kilometer 35 läufst du, bis 30 gibt es einen Abschlag. Und dann für jeden Kilometer, den du weiterläufst als 35, gibt es halt, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas für jeden Kilometer. Aber hätte man ja gleich hinschreiben können, läufst bis 42, kriegst X. So.
Ja.
Aber wenn man halt ein bisschen was schreiben und was ausdenken möchte und sich absichern möchte. Genau. Und das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich dann tatsächlich jedes Mal, wenn ich dann bei so einem großen Marathon da mit dabei bin Und dann stehe ich da und denke so, ja, okay, die und die wollen alle als Mädels oder als Frauengruppe mitlaufen. Und okay, die und die sind alle als Tempomacher. Sei es in der Gruppe vor uns oder in der Gruppe nach uns. Naja, dann laufen die doch mit uns mit. Und dann frage ich mich immer, naja, wozu bin ich jetzt eigentlich hier? Es sind so viele Leute da und alle wollen sie bis Kilometer 35 oder 40 laufen. Und am Ende ist es immer so, wie man ja dann eben auch meistens sieht, so bei 35 bin ich dann doch alleine.
Bist du alleine?
Und, ja. Also alleine als Begleitung sozusagen.
Ja.
Und die anderen verabschieden sich dann doch etwas früher als ursprünglich erwartet oder als ursprünglich avisiert. Und die Gruppe löst sich auch viel, viel früher auf. Von daher kriege ich dann immer mit. Ja. Ja, und so hat sich das dann etabliert, dass man dann halt einmal den Job macht und Spaß daran hat und weißt ja selber, wenn du halt einfach einen Long Run machst, okay, 40 Kilometer ist jetzt ein bisschen mehr als ein Long Run, aber mehr ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja nicht hart, es ist ja nicht Vollgas. Und dann kannst du das ja rein theoretisch jedes Wochenende machen. Vielleicht mal Pause, aber dann kannst du in der Saison halt einfach mal so 2, 3 da hintereinander schieben und macht Spaß, Teil des Zirkus zu sein. Total unbeschwert daran zu gehen und die dann zu begleiten.
Verspürst du da nie Druck sozusagen? Also ich meine, klar, wenn du selber so wie früher ne, auf dein eigenes Rennen dich lange vorbereitet hast, macht man sich selber natürlich auch Druck, meine eigene Erwartungshaltung, die man ja irgendwo auch erfüllen möchte, der man gerecht werden möchte. Aber man ist ja trotzdem irgendwie, ich sage jetzt mal, nur für sich verantwortlich. Natürlich ist mir klar, vor allem mit dem läuferischen Background, den du natürlich hast, ist es jetzt für dich wahrscheinlich auch mit einem relativ überschaubaren Trainingsaufwand jetzt kein Thema, dich in eine Form zu bringen, dass du eine Dame auf whatever 2,25 plus minus irgendwie vernünftig pacen kannst. Aber hast du da nie so ein bisschen, bist du da nie nervös an so einer Startlinie, dass du denkst, oh ja, wie gleichmäßig bekomme ich das heute hin oder so? Bist du da echt total cool und relaxed oder fühlst du dann halt diese Last ja auch irgendwo der Person, die du dann da an diesem Tag begleitest, die sich ja da wahrscheinlich auch 3, 4 Monate darauf vorbereitet hat, irgendwie natürlich auch ihr bestmögliches Rennen zu ermöglichen, soweit es dann natürlich in deiner Macht steht.
Nein, also Last und Zweifel und sonst was habe ich nicht. Tatsächlich durch die Veranstaltung selber, durch das Ganze, wie so ein Event dann ist, je größer, desto mehr habe ich morgen schon so ein kleines Kribbeln und das ist auch gut so und das gehört dazu.
Ist ja auch cool dann auch irgendwie das immer noch so zu bekommen sozusagen, ja.
Ja, genau. Aber alles, also wo man wirklich sagt, okay, das ist eine Aufregung, die wirklich cool ist. Weil grundsätzlich sagt man ja, oh ja, das muss so und die Aufregung ist halt einfach so nach dem Motto, ich könnte auch nach Hause gehen. aber die verspüre ich tatsächlich gar nicht. Und auch mehr oder weniger ein Erlebnis recht ausschlaggebend. In Frankfurt war das mal und da waren irgendwie alle da. Also alle sozusagen ehemaligen Läufer, die da irgendwie auf der Messe rumgeturnt sind, sei es von irgendwelchen Ausstattern mit ihren eigenen Firmen als Botschafter und sonst was. Und dann waren wir an dem Abend vorher, weil es gibt ja in Frankfurt immer eine Stunde geschenkt. Nach dem Motto, mit der Zeitumstellung können wir ja ruhig ein bisschen länger wegbleiben und dann waren wir ein bisschen länger weg. Auch ein Bier mehr als gut war. Auf jeden Fall bin ich dann morgens aufgewacht und dachte, das war, mal gucken, ob das gut war. und es ging tatsächlich dann beim Frühstück gut und beim Laufen hervorragend. Also ich habe alles hingekriegt. Von daher auch mit wenig Schlaf und von daher bin ich mir so sicher, ich kriege es immer hin. und
eine besondere Form des Trainierens von Positivität und Zuversicht. Ja, also wirklich mal richtig feiern und schauen, ob es am nächsten Tag noch geht.
Trotzdem noch hinaus.
Mal richtig schön schlecht und gucken, ob es klappt. Genau.
Ja. Wie muss man sich das heute vorstellen? Jetzt sagen wir mal, die Frühjahrsmarathonsaison ist natürlich jetzt vorbei. Ne? Die Leute können jetzt irgendwie planen für ihren internationalen Höhepunkt, die jetzt dafür aufgestellt wurden. Gibt natürlich auch Leute, die eben nicht international starten werden im Sommer. Das heißt, die planen dann eher schon auf den Herbst. Wie früh wirst du quasi tatsächlich schon angefragt, für die Herbstmarathons quasi da irgendwelche Pacemaker-Funktionen zu übernehmen, beziehungsweise wer macht das denn? Kommen die Veranstalter oder die Elite-Feld-Koordinatoren auf dich zu? Kommen die Athletinnen auf dich zu? Bist du für den Herbst schon ausgebucht? Wo kann man dich den Herbst treffen? Wie schaut das so aus?
Ganz unterschiedlich, also tatsächlich. Die einen, die relativ früh sagen, ich will dann und dann laufen und dann ist das Event und merke das mal vor, ich regel das, dass das halt irgendwie in die Bahn läuft, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Tendenziell manchmal kriege ich auch direkt Anfragen, irgendwie Social Media, irgendwer, der sich meine Nummer besorgt, wie auch immer, die dann eben fragen oder mich auf anderen Veranstaltungen sehen, sei es im Frühjahr und sagen, hier im Herbst, da will ich da und da laufen oder so und so planen wir. Wärst du dafür, stehst du da zur Verfügung oder bei den Events davor? Dann verweise ich tatsächlich, ich mache das alles über mein Management, weil ich mich da sozusagen nicht selber drum kümmern möchte, muss und sag, ja komm, regel das mal und sag mir hinterher, ich sag dir, ob das okay ist, dass ich da laufen möchte und ob das passt so für mich und dann alles andere darf dann Christoph machen. Und genauso läuft.
Christoph Kopp, der auch für die Akquirierung vieler Laufveranstaltungen und auch Marathonveranstaltungen in Deutschland verantwortlich ist, ja. Mhm.
Genau. Und umgekehrt habe ich auch mal hier gesagt, hier irgendwie, ich hätte mal Bock auf was Internationales oder überhaupt da und da, so wie jetzt, dann haben die mich da, oder hat er mich erst gefragt, hier, wir bieten dich da und da an, passt das für dich? Da gibt es eventuell eine Möglichkeit und haben die zugesagt, dass ich jetzt dieses Frühjahr mal beim Halbmarathon in Istanbul war. Einfach mal ein cooles Erlebnis, sozusagen außerhalb von Deutschland da auch schon, ja, dabei zu sein, Dienste zu erweisen. Ja, und dann läuft das. Entweder, weil die Athletinnen das sagen, weil die Trainer das sagen, oder eben das generelle Management sagen, ja, wir haben den an der Hand, den nimmst du. Passt ja. Oder passt nicht.
Sag mal, und wenn du Parallelanfragen kriegst, ne? Also erstens gibt es ja Parallelveranstaltungen im Marathonbereich, aber ja auch kann ja möglich sein, dass Konkurrentinnen dich beide anfragen.
Dann ist die Frage jetzt First Come, First Surf oder,
ja, oder heißt, alte Rechte.
Der Höchstbietende.
Der Höchstbietende oder dass du sagst, ja, hier mit der oder mit derjenigen bin ich schon sehr lange unterwegs, weil ich erinnere ja, dass du ja schon häufiger bei bestimmten Läuferinnen unterwegs warst. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also, aber wenn du jetzt sagst, will ich nicht verraten, geht auch.
Nee, ganz, ganz, ganz individuell tatsächlich. Also kommt auf das Event an, kommt auf die Person an. Wahrscheinlich auch am Ende vielleicht auf den Preis. Also wenn jemand sagt, ich gebe dir irgendwie das Fünffache, dann sage ich natürlich nicht nein. aber ja, wie du schon sagst, auch mit Katja Heinig, die jetzt im Frühjahr eher Beispiel, wollte, dass ja. ich in Berlin laufe mit ihr oder mich angefragt hatte und gesagt hatte, naja, irgendwie Marathon gefällt mir da besser und ich möchte da gerne Marathon laufen und unabhängig davon, dass ich da schon zugesagt hatte, hätte ich Bock drauf gehabt auf den halben und auf das andere oder mehr Bock gehabt, dann hätte ich das gemacht. Da bin ich ziemlich frei und darf da selber entscheiden, auch wenn ich sozusagen Konkurrenzangebote habe, sei es Veranstaltungen oder Läuferinnen oder ja, dann kann ich da selber entscheiden.
Ja, weil du Katja Heinig, die jetzt Steinruck heißt, schon länger angesprochen hast. Ja, das ist ja, ich weiß genau, wie das ist. Ja. Ich hab ganz viele Telefonnummern von Läuferinnen, die inzwischen anders heißen. Ja, und die stehen aber immer noch mit dem Mädchennamen bei mir drin.
Hast du nicht umgespeichert?
Wo hab ich die Nummer? Ich hatte doch die Nummer. Wieso habe ich die nicht? Ja. Tatsächlich ist es ja auch so, dass du schon sehr viele Frauen zu Bestleistungen getrieben hast oder geleitet hast, besser gesagt. Was war so das Ereignis, wo du sagst, wow, das war das Coolste, was ich bis jetzt erleben durfte? Also in der Funktion meine ich. Er denkt nach.
Oh ja, genau. Ich muss mal überlegen. Also natürlich diverse Bestzeiten.
Klar.
Also wenn es dann zu tatsächlich so eine richtige Verbesserung ist. Und so richtig, also nicht nur ja, Normen erbracht werden und Zeiten verbessert. Also für mich persönlich war es vom Erlebnis Berlin-Marathon, ich muss mal überlegen, 2000, oh,
Sag mit welcher Läuferin, Jahreszahl, ist
egal. Mit einer Äthiopierin, die ich da, Schweizer, sie ist mittlerweile Schweizerin.
Ich glaube, ich weiß,
Helen,
wie du meinst.
Helen,
Ja.
Wie auch immer.
Ja.
Auf jeden Fall, die erste Hälfte war so bedingt cool, weil die so gar nicht auf mich gehört hat.
Oh, okay.
Also die hat mir nicht mehr oder weniger nicht vertraut und wir sind mit der Spitzengruppe der Frauen los. Und immer, ich habe denen immer gesagt, komm langsamer und ne, wir schaffen das und vertrau mir und wir sammeln die schon alle wieder ein und sie eine kleine Lücke gerissen und dann hat sie einfach wieder die Lücke zugemacht zur Spitzengruppe und wir sind in Halbmarathon mit der Spitzengruppe der Frauen mitgelaufen, irgendwie in 1:09, ein ganz bisschen. Und dann hat, ich weiß gar nicht, die Baba ist damals gelaufen, bei Kilometer 21, 22 gedacht, so, ich hau jetzt einfach mal hier so 2-3 Kilometer in 3:13 rein. Und ich gedacht, okay, kann ich nicht. Tschüss. Ich genieße jetzt den Rest des Marathons und meine Athletin ist dann mitgelaufen. Und ja, ich bin halt einfach so meinen Stiefel erstmal so weitergelaufen und 2-3 Kilometer später habe ich sie dann wieder gesehen und hatte sie dann 1 Kilometer später wieder, habe sie dann auf Kilometer 26, 25 oder 26 dann bis ins Ziel wieder begleitet. Und bin dann immer noch 2:22 gelaufen, also sie ist auch noch Bestzeit gelaufen. Aber die zweite Hälfte war dann entsprechend entspannter für mich. Und das war das einfach das krasse Erlebnis, dass ich Berlin, also vorher auch schon, weil ich einfach ein bisschen mehr gucken konnte, dass ich Berlin erlebt habe als Marathon, weil ich selber nicht im Tunnel war.
Ja.
Immer auf mich selbst fokussiert und einfach gemerkt habe, wie krass cool das ist, in dieser Kulisse mit diesen Menschen und so weiter zu laufen. Also das, was ich mir eigentlich ja vorher mal erträumt hatte von London, so dieses Ganze zu erleben, was man dann als Athlet, wenn man selber läuft, in diesem Spitzenbereich, gar nicht, oder zumindest habe ich es damals nicht so krass wahrgenommen. Oder umgekehrt, als ich Tempo gemacht habe, habe ich es krasser wahrgenommen.
Ja.
Weil ich einfach mehr Zeit hatte, mehr Energie, sozusagen links und rechts zu gucken und das Ganze aufzunehmen. So, das war sozusagen mein persönliches Erlebnis. Sehr einschneidend, einfach den Marathon als Event tatsächlich als Läufer so auf der Strecke zu erleben. Und das andere, was mir jetzt sozusagen am meisten im Kopf ist, ist tatsächlich Enschede. Also letztes Jahr. Was eigentlich ja ganz untypisch ist für einen Marathon, so ohne Zuschauer. Aber das war halt einfach cool. Das war super. Das war da auf dem Flugplatz zu laufen, hat einfach gut gepasst und toll organisiert und im Tempo und ja, am Ende halt einfach richtig schnell zu sein. Und sich mit der Athletin so zu freuen, dass sie so sehr schnell war. Und halt wieder so eine Schallmauer gebrochen hat. Das war halt einfach cool, als Tempomacher.
Wenn du jetzt Angel sagst, das ist ja von dem Führen der Gruppe jetzt nicht kompliziert gewesen, weil da gab es halt ja keine großen Punkte, wo man aufpassen musste, höchstens mal an den Verpflegungsstationen. Bei Stadtmarathons ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Weil erstens in den Gruppen, die du dann leitest, sind sehr viele Amateure dabei, ja, die dann sehr gerne da in diesen Gruppen mitlaufen und das mehr oder weniger gut können. Ja, das ist immer so-so, ja, weil auf der einen Seite sagst du, okay, in der Gruppe laufen ist vielleicht noch ein bisschen besser, wenn man rollen will, aber die laufen in der Regel ja nicht ganz so steady vom Pace her und einfach ein bisschen unruhiger insgesamt. Plus es gibt halt mehr Traffic an den Verpflegungsstationen, ja, also noch mehr Traffic, ja, noch mehr Probleme bei engeren Kurven etc. pp. Das ist schon außergewöhnlich, wie du das machst, wenn ich das mal sagen darf, dass du ja dann durch wenige Kommandos und durchaus ja auch Ansagen in der Lage bist, mal so einen Pulk von 20, 25 Läufern einzunorden innerhalb kürzester Zeit, dass die dann wissen, okay, das kann ich jetzt machen, aber dann könnte es sein, dass ich an der nächsten Verpflegungsstation über den Tisch rutsche. Ja, ja, das ist ja auch, sagen wir mal, dafür muss man ja erstmal der Typ sein, dass man sagt, okay, jetzt hier alle auf mein Kommando bitte, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, wie sich das ergeben hat, aber irgendwie hat sich das halt ergeben, dass die Leute tatsächlich ja schon mich auch eben und meine Gruppe sozusagen kennen, sich da, wie du schon sagst, dann eben wissen, okay, das ist meine Zielzeit, mich tatsächlich vorher schreiben, bist du dann dabei und was wollt ihr laufen? So nach dem Motto, kann ich mit euch mitlaufen? Und sich dann entsprechend anschließen, aber eben auch wissen, dass ich da, sag ich mal, ja, der Dirigent bin und da sozusagen alle auf mein Kommando hören, ja. Das, was du schon angesprochen hattest, Ralf, die Herausforderungen. Klar, am Anfang ist es halt einfach mal das Tempo treffen auf dem ersten Kilometer. Jeder, der großes Event läuft, kennt das, dass man, wenn man eine schöne, große, breite Straße vor sich hat, und tendenziell bin ich ja der Erste, der die große Straße wirklich vor sich hat, nicht zu schnell läuft, weil es einfach total locker, easy und leichtfüßig und beschwingt und so ähnlich ist es. Das heißt, am Anfang tatsächlich bremsen. Zudem, wenn man sich dann mal so halb umguckt oder mal so im Schaufenster guckt und sieht so, boah, geil, da sind so 50 bis 100 Mann hinter mir, gerade am Anfang. Auch ein besonderes Gefühl, die alle im Nacken zu haben, unabhängig davon eben zu gucken, dass die Frauen eben auch gucken können und keiner den von Füßen rumläuft und jeder seine Position findet. Also freundlich sein, nur Leichtathletik, aber wenn es dann zu krass wird, was es fast doch auch regelmäßig vorkommt, auch mal eben die Leute sozusagen bestimmend zur Einhaltung der Regeln zwingen. Einmal hatte ich es tatsächlich so, aber das war auch sehr speziell, dass sich jemand trotz Ermahnen immer vor meinen Füßen rumgelaufen ist. Also gar nicht
das ist ja fast
vor den Mädels. Schlimmer, ne? Das ist ja nicht so schlimm, so nach dem Motto, wenn die Mädels wenigstens schon frei laufen können, sondern irgendwie tänzelte der immer vor mir rum. Und dann sagt man ihm das einmal und auch ein zweites Mal und beim dritten Mal, dann drückt man ihn schon mal so mit dem Arm zur Seite und beim vierten Mal habe ich halt einfach meinen Fuß stehen lassen. sozusagen und irgendwie vorne.
Einfach so ein ganz bisschen im Pulk vor dem entscheidenden Hindernis. Ne?
Ja, so dass er halt gestolpert ist. Ne? Und dann hat er es, glaube ich, verstanden. wurde er dann ruhiger und dann habe ich ihn auch. Dann war auch schon im Rennen weiter hinten, dass er dann nicht mehr dann. Das ist natürlich nicht schön und das möchte ich eigentlich auch nicht, weil es ist ja auch nur Laufen und man kann miteinander kommunizieren, aber das war halt irgendwie ein krasser Fall da, dass jemand tatsächlich also wirklich gestört hat.
Die meisten sind, glaube ich, dann ganz einsichtig, zumal ihnen das manchmal vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass die dann eher so eine durchorchestrierte Gruppe, ne, wo es für dann die ein oder andere Frau, die ja dann auch drin ist, um wirklich viel geht, sportlich betrachtet auch um wirklich viel geht, um internationale vielleicht Qualifikationen etc. Ich glaube, das ist dann halt, Ralf hat es ja eingangs schon gesagt, für viele gar nicht so, sind das nicht gewohnt, in so einem Ding zu laufen, in so einer Gruppe vielleicht auch zu laufen oder wie man sich da auch so zu verhalten hat, um da auch niemanden zu behindern. Und ich glaube auch, dass die meisten wahrscheinlich relativ einsichtig sind, wenn man dann mal einen auch nett formulierten Hinweis bekommt, dass das so oder so halt nicht geht. Auch Ausnahmen wahrscheinlich mal. Und wenn man es dann halt beim dritten Mal nicht verstanden hat, sorry, dann muss man halt dann auch, glaube ich, damit leben, dass... wir beide wissen ja eh, wie es von der Bahn ist. Ne? Da gibt es ja auch dann durchaus in internationalen Rennen durchaus mehr Ellbogen oder dass mal irgendein Spike in deiner Hacke drin ist oder sowas. Also insofern ist das ja dann auch relativ human, sage ich jetzt mal.
Genau. Also grundsätzlich klar, da ist ja jeder willkommen und diese Gruppe zu nutzen und das darf natürlich auch jeder und gerne mitlaufen, aber wie du schon sagst, wir als Tempomacher sind ja in erster Linie erstmal da für die Frauen, um, ich sag mal, diese Top-Leistung der Frauen eben zu würdigen und da mitzulaufen. Nichtsdestotrotz darf ja jeder ambitionierte Hobbyläufer diese Gruppe und dieses konstante Tempo eben nutzen und soll auch zu seinem Recht kommen. Und der eine mag das eben auch an der Verpflegungsstelle, das merkt man relativ schnell, der mag lieber vorweglaufen. Aber die kriegen das dann eben auch entweder selbstständig hin oder dann sagt man denen das so, weiß nicht, das ist so eine relativ kleine Kommunikation, ohne dass man denen das erklären muss, sondern hier, wir brauchen Platz, lauf halt vor. Oder lass dich zurückfallen. Wir warten auch. Auch an der Verpflegungsstation, dass wir danach nicht so, bam, jetzt haben sie alle verpflegt und alle, die zu langsam sind, die fallen halt raus, sondern
wir nehmen halt Zeit. Man sammelt die Gruppe so ein bisschen wieder.
Genau. So nach dem Motto, alle kommen zu ihrem, sollen zu ihrem Recht und zu ihrem Zuge kommen. Aber die wollen ja auch eben ihre Flasche, ihr Getränk oder eben auch nur Wasser greifen und brauchen halt auch den Platz. Und deswegen sozusagen diese große Gruppe dann eben aufzuteilen, macht für alle einfach Sinn. Das merken die ja relativ schnell, dass da eben nicht kreuz und quer und alles durcheinander geht. Und
Also ich finde das jedenfalls ziemlich cool, weil auf der einen Seite ist das ja immer noch sportlich hochwertig, ja, in den Bereichen, in denen du bewegst, weil du hast es gesagt, 2022, oft geht es ja in Richtung 2020 bis 2025, sagen wir mal grob. Das ist ja schon anspruchsvoll, da smooth durchzulaufen in einem sehr gleichmäßigen Tempo nach Möglichkeit. Ja, und dann, du hast gesagt, die Schäfchen rechts und links wieder einzufangen oder die Frauen, die dir zugeteilt sind, so zu mäßigen, dass sie nicht losballern am Anfang. Das ist schon alles sehr, sehr cool, ja. Eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen, und zwar Hannover Deutsche Meisterschaften, ja, weil wir haben ja eine Menge schon darüber diskutiert in der Szene, ja, auch aus meiner Sicht sehr schräge Diskussionen, aber das ist was anderes. Dass du als Tempomacher das gar nicht mitkriegst, dass da eine falsche Strecke gelaufen wird, kann ich total verstehen, weil die Beschilderung und so weiter war ja entsprechend, ja. Aber hast du eigentlich gemerkt, dass ihr den späteren Sieger der M40 die ganze Zeit dabei hattet?
Nö.
Nein. Ja, ich habe es auch erst am Ende gemerkt, weil ich gedacht habe, jetzt gucke ich mal nach, wer das ist, ja.
Nein, dass da tatsächlich Herren dabei sind, die ja grundsätzlich auch einfach mal richtig, richtig schnell laufen.
Ja klar, die wollen ja dann, also unter 2,30 zum Beispiel ist ja immer so ein Ding, oder unter 2,25, ne, sowas halt.
Nein, aber schnell laufen im Sinne von Ausnahmeleistungen, also dass da jemand dabei ist, der doppelt so alt ist wie ich, also das ist jetzt schon krass, weil so jung bin ich nicht mehr, aber dass wirklich ältere Herren dabei sind, die trotzdem noch so laufen können. Also eben, wie du schon sagst, Altersklasse-Athleten, nicht nur 40, sondern eben auch 50-Jährige, 55-Jährige, die wirklich so schnell laufen können, das ist ja auch schon wirklich krass, dass die dabei sind, das ist mir zwar immer bewusst, aber sie stellen sich ja nicht vor.
Naja, ist ja auch, müssen sie auch nicht, ist ja klar. Nee. Und das war halt so ein Beispiel, ja, da ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, in der Übertragung habe ich den nachgeschaut, weil der sehr lange bei euch war. Und du hast halt gemerkt, der nimmt total Rücksicht, weil er weiß, was hier Tango ist. Ihr wart ja auch nicht so eine ganz große Gruppe am Ende. Der ist halt konstant dabei geblieben und da gab es ja danach halt auch das, was so ein Marathon ja auszeichnet, nämlich das Danke-Sagen der Top-Athletin oder der Top-Athleten in Richtung halt nicht nur der Tempomacher, sondern auch der anderen, die dabei sind. Ja, aus diesem Grundrespekt, alle sind Marathon gelaufen, ja, und das ist halt immer noch eine besondere Leistung. Und das fand ich halt sehr bemerkenswert, und das sind ja deutsche Meisterschaften gewesen. Deshalb habe ich gedacht, jetzt musst du mal gucken, ja, und der war eben dann doch schon aus einer Altersklasse, wo die Zeit, die der da angeboten hat, schon sehr beachtlich ist, ja. Wo man auch sagt, wow, das so neben dem normalen Privatleben mit allem Möglichen, das ist schon richtig ein Brett, ne?
Absolut.
So, und jetzt gehst du gleich wieder in den Camper mit einem Lämpchen und morgen früh gehst du laufen, Radfahren oder die Berge hoch wandern?
Ja. Alles.
Man muss jetzt auch dazu sagen, also Steffen nimmt unter freiem Himmel auf, das ist nicht ganz richtig, aber du sitzt in so einer Art Unterstand, glaube ich, kann man so
richtig
sagen.
Richtig, genau.
Also und man sieht Steffen fast nicht mehr, weil es ist schon sehr dunkel draußen um diese Uhrzeit.
Bei uns noch nicht.
Ja, weil wir Licht haben hier im Zimmer, aber
Steffen. Nee, hier draußen hier, die Sonne steht noch hoch.
Achso, okay, dann Regensburg ist schon ein bisschen finsterer auf jeden Fall, ja.
Naja, wir sind auch südlicher, genau.
Ja, deutlich südlicher, ja. Es ist schon ein Unterschied, ja. Also Aktivurlaub, auch mit der Family, die müssen dann mit?
Ja, klar. Also sowohl als auch. Also wir haben natürlich einfach das Glück, dass unsere Kinder oder ja, ich persönlich habe das Glück, dass Fiete, mein Sohn, und sich für viele Dinge begeistern kann, für die ich mich auch begeistere. Sei es eben in den Wald gehen, in die Natur gehen, Bewegung generell, bei uns klar mehr, aufs und ins Wasser eben tendenziell irgendwie auf dem Sub, auf dem Surfboard oder einfach da nur so ja durchs Wasser schmeißen im Neo. Ja, und so, dass ich mich da nur bedingt immer einschränken und anpassen muss, sondern tendenziell mein Kind da mitnehmen kann. Mhm. Natürlich ist natürlich meine Leistung und mein Training was anderes, dass das nicht so kompatibel ist, aber irgendwie morgens früh nochmal schnell eine Runde Mountainbiken oder Laufen. Heute haben wir es alle gemeinsam gemacht, mit sozusagen Babyjogger, mit Stine, mit der Kleinen dann dabei, sind wir einfach zum Einkaufen gejoggt, Fiete ist Fahrrad gefahren, Svenja ist auch mitgelaufen, waren wir einkaufen, gab es ein Eis und dann sind wir zurückgelaufen. So, cool. Solche Sachen. Ja, aber das haben auch schon eine lange Radtour gemacht, wo ich wirklich dann erstaunt bin, wo man auch immer aufpassen muss, so nach dem Motto, ich möchte nicht, dass mein Sohn auch Läufer wird. So nach dem Motto, wenn er Läufer wird, dann wird er halt Läufer. Aber er darf auch alles andere machen. Er wollte auf keinen Fall zu betrieben werden. Aber schön ist es zu sehen, dass Laufen und Sport für ihn normal ist. Und dass er das so vorgelebt kriegt und das auch als solches empfindet. Und das, da bin ich ganz zufrieden. Unabhängig davon muss man einen 5-Jährigen nicht da draufsetzen und sagen, so, wir fahren jetzt hier 2 Stunden Fahrrad dahin und dann wieder zurück. Ist halt auch mal langweilig. Anders geht man im Bikepark und dann fährt er von alleine 2 Stunden Fahrrad nonstop. genau. Und das macht halt voll Spaß. So. Mit allen. Alles.
Ja, was sehr spannend daran ist, ist, dass viele sich das nicht so vorstellen, wenn sie ein Marathontraining vor sich haben und einen Familienurlaub planen, ja, und dass er dann knallt, ja, weil da so ein Trainingsplan steht, ja, vielleicht einfach an der einen oder anderen Stelle ein bisschen entspannter sein und denken, okay, dann mache ich halt meinen Lauf morgens und dann habe ich aber auch noch den ganzen Tag und wenn ich dann noch mit der Family sage, okay, lass uns da mal hinfahren, dann laufe ich vielleicht dahin oder die fahren dann mal mit dem Auto vor und man fährt mit dem Fahrrad hinterher, da gehen schon ein paar Sachen, ja, die man gut miteinander verbinden kann, ohne dass man jetzt so sklavisch sich an einen Trainingsplan hält, ja, und trotzdem einen Fitnessgewinn hat.
Ja, oder wie, ja genau, vor ein paar Tagen die Runde dann doch sehr wellig war, sag ich mal hügelig. und ich mit Kinderanhänger und Fete den Berg hochschieben, dann es so anstrengend war, dass ich danach keinen Sport mehr gemacht habe.
Das war der Sport.
Ich dachte, so jetzt es reicht mir jetzt. Das war sozusagen mein Sport und für alle war es okay und alle haben sich bewegt. Und genau, aber wie Ralf halt sagt, also für mich, ich habe halt keinen Plan mehr. Ich mache es, wie es kommt, wie es passt. Und das ist eben dass ich Glück habe, dass das alles so funktioniert. Ich zum Marathon immer noch irgendwie so in der Form bin, dass ich das alles laufen kann oder generell aber einfach einen Riesenspaß an der Bewegung habe und an dem Laufen und das auch mit Familie und Beruf irgendwie total easy wirklich gematcht kriege, obwohl ich mich da ja im Prinzip an keinen Plan halte.
Klingt nach, cool. Nach Lustprinzip laufen, jedenfalls sehr
absolut.
Cool.
Absolut.
Genauso cool, dass du so lange für uns geopfert hast heute.
Ja, ey, ja,
sorry an deine Frau, ja wohl eher, deine Kids werden ja jetzt schlafenselig, ja. Wir sind dir auf jeden Fall ein Abendessen schuldig, also das kriegen wir noch nachgeholt bei einer der nächsten größeren Laufveranstaltungen, ja, spätestens in Berlin, ja. Also ganz herzlichen Dank und super Insights into the life of the Edeltempo-Man.
Danke. So schaut's aus. Ja, vielen Dank dir, Steffen. Liebe Grüße natürlich an deine Frau und die Kids. Und wir werden natürlich Steffens Instagram-Account auch nochmal bei uns hier in den Shownotes verlinken. Schaut da gerne vorbei. Kriegt ihr auch ein bisschen was mit aus seiner Welt als.
Muss ich erstmal wieder was posten?
Wir machen auch gleichzeitig
ein bisschen Lust und Laune. Ich mache das natürlich manchmal ganz gerne und schreibe gerne.
Also bei den Marathon-Veranstaltungen gibt es ja Vollgas.
Genau, das ist ja das Geile, dass du auch so ein bisschen die Insights mitbringst, wie das dann bei so einem Marathon natürlich ist, hinter den Kulissen, auch als Tempomacher etc. Also folgt Steffen gerne mal auf Instagram, da gibt es dann doch auch mal diese Insights hinter die Kulissen bei großen Laufveranstaltungen und wie das da so ist, als Tempomacher Verantwortung auch zu übernehmen.
Philipp, ich habe jetzt noch eine Frage. Was war das heute? Hast du heute verweigert, eine Sprinterin fertig zu machen auf der Bahn?
Oh ja, das war totaler Zufall und ich war auch gar nicht vorbereitet. Ich hatte keine Spikes dabei, Ralf, sonst wäre ich natürlich gerne... Ja,
so
mit,
what?
Hätte ich gerne mit Gina ein paar Staffelwechsel gemacht, aber...
Ja, genau. Also Philipp hat Gina Lückenkämper getroffen, ja. Es ist doch ganz einfach, Sprinter fertig zu machen. Mit denen macht man 2 schnelle Einlaufrunden, ja, in Barfuß, dann sind die fertig.
Ja, die waren schon aufgewärmt, als ich ankam. Das war totaler Zufall, ne? Wir wollten eigentlich nur kurz 1-2 Sachen foto- und videografisch festhalten, aber das schon mal, machen wir ein bisschen Werbung für ein regionales Sportfest in Regensburg. Am Wochenende ist ein großes Leichtathletik-Sportfest wieder in Regensburg. Nämlich die Leichtathletik-Gala, die beginnt am Freitag, Nachmittag, Abend, so in dem Dreh und geht auch bis Sonntag. Und da sind auch immer die Nationalstaffeln mit dabei. Ziemlich jetzt dieses Mal am Freitag und die sind alle gerade schon da, machen dann Kaderlehrgang und Staffeltests Und die waren heute zufällig in dem Stadion, wo ich heute auch mit Felice heute unterwegs war. Ja, und Dina hat dann auch gemeint, ja, ich hätte gerne ein bisschen mitmachen können bei den Wechseln, aber ich muss fairerweise sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die Mädels sind schon ziemlich schnell, muss ich sagen. Ich keine Chance gehabt.
Okay, sagen wir mal mildernde Umstände. Ne? Mildernde
normalerweise, Umstände. Ey, come on. Ne? Das richtige Equipment war nicht dabei. Die Sprintspikes, die ich nicht besitze, waren leider nicht in meinem Rucksack.
Einfach nur eine faire Streckenlänge, vielleicht so 400, 500 Meter.
Bei 400 wäre schon dabei gewesen, glaube ich.
Das glaube ich auch, ja. Kann man übrigens im Livestream gucken, habe ich gesehen, zufällig wird im Livestream angeboten. Also ist ja schon seit sehr langer Zeit eine der Fixpunkte der Bahnleichtathletik, ja, und immer so ein Gradmesser für das, was am Wochenende läuft. Und ich hoffe, das Wetter wird besser als das letzte Wochenende, ja. Weil letzte Wochenende war ja Großkampftag im Triathlon-Bereich. Ingolstadt, deutsche Meisterschaften, ja, 60% Dropout-Quote, weil die Leute erfroren vom Rad gekommen sind, ja, Dauerregen, Kraichgau mit Regen, ja, also ganz viele so Veranstaltungen. Es war kein schönes Wochenende am vergangenen für Leute, die sowas machen wollten. Und ich hoffe, dass in Regensburg ein bisschen die Sonne scheint. Also Philipp, dafür bist du verantwortlich.
Ich kümmere mich drum.
Genau. Ne? Dir, Steffen, noch einen schönen Urlaub. Ja, genießt es. Ja, und nochmal schönen Gruß und herzlichen Dank. Und an alle anderen, denkt dran, heute ist Tag des Laufens. Also ihr habt noch 2,5 Stunden Zeit.
Nur Ralf, wenn die Leute das hören, ist der Tag des Laufens leider schon seit 2 Tagen vorbei.
Ist doch egal. Morgen wieder mal.
In diesem Sinne, Leute, geht raus und lauft. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.